Es ist der 9. Februar 2025. Ich stehe im Superdome in New Orleans. Section 644, Reihe 15, Platz 10. Ungläubig, irritiert, fassungslos gucke ich auf das Scoreboard über der Endzone und lese Eagles 27, Chiefs 0. Noch 2 Minuten 47 Sekunden im dritten Quarter. Ich gucke nochmal hin, um ganz sicher zu gehen. Was passiert hier gerade? Kann mich mal jemand kneifen? Jetzt gucke ich runter, aufs Feld. Die Philadelphia Eagles haben den Ball ziemlich genau auf der Mittellinie. 1. und 10. Fast die gesamte O-Line, Jalen Hurts und Saquon Barkley stehen auf diesem riesigen rot-weiß-blauen NFL-Logo. Fast schon kitschig, unwirklich. Jeden Moment hier musst du eigentlich festhalten, ein schnelles Foto machen, Erinnerungen sammeln. Alles sieht irgendwie aus wie inszeniert, wie gemalt. Gleich snappt Cam Jurgens den Ball. Das Scoreboard, ich wage noch einen schnellen Blick. 2 Minuten 47, drittes Quarter, 27-0. Du hast den Ball, spiel die Uhr runter, du führst. Steve Spagnuolo, die Chiefs-Defense, das ganze Stadion geht davon aus, dass Saquon Barkley den Ball bekommt. Aber die Idee von Kellen Moore und Nick Sirianni sieht anders aus. If we score, it's over. Just call it. Genau 7 Sekunden später verstehe ich mein eigenes Wort nicht mehr. Ich gucke rüber zu Tim, der nur wenige Meter von mir entfernt steht und die Arme in die Luft streckt. Ein paar Eagles-Fans, die er eben erst kennengelernt hat, jubeln, schreien, tanzen um ihn herum und klatschen mit ihm ab. Fly, Eagles, fly. Der Blick rüber zum Scoreboard. Eagles 33, Chiefs 0. Alles wie im Rausch, laut, durcheinander verschwommen, wie im Traum. Trotzdem. In diesem Moment ist mir eins völlig klar. Die Philadelphia Eagles werden diesen Super Bowl gewinnen. Ja, ein bisschen Pathos zu Beginn, ne? Tut mir echt leid. Ich wollte diesen Moment einfach unbedingt mit euch teilen. War ehrlicherweise auch ganz cool, das Ganze nochmal so vor dem geistigen Auge und vor euch dann fürs Ohr durchzugehen. Damit hi und herzlich willkommen zum Brotherly Talk, eurem Philadelphia Eagles Podcast. Wir sind zurück aus New Orleans, kaputt, überwältigt, glücklich. Ja, und irgendwie immer noch irgendwo zwischen Fassungslosigkeit und der Erkenntnis, dass die Eagles den Weg bis nach ganz oben zu Ende gegangen sind. Und wie? Mit 40-22 gewinnen sie den Super Bowl 59 gegen die Kansas City Chiefs. Kein Three-Peat von Patrick Mahomes und Travis Kelce. Vielleicht das Ende einer Dynasty oder vielleicht sogar der Anfang von einer. Ja, man wird ja wohl noch träumen dürfen, ne? Irgendwie fühlt sich das alles nämlich immer noch wie ein großer Traum an. Fast zu glatt, zu rund, zu reibungslos lief dieses Spiel. Und Tim, wir standen da oben im Superdome, völlig zufällig, ja wirklich nur ungefähr 10 Meter voneinander entfernt, haben uns immer wieder angeguckt und immer wieder ungläubig den Kopf geschüttelt nach dem Motto, was passiert hier eigentlich gerade? Mit so ein paar Tagen Abstand fällt es mir ehrlicherweise immer noch schwer, das alles in Worte zu fassen und das Erlebnis New Orleans mit dem Super Bowl-Sieg der Eagles einigermaßen einzuordnen. Aber wir sind ja ein Podcast, da hilft es halt nicht so wirklich, mit Sprachlosigkeit um die Ecke zu kommen, obwohl ich es irgendwie immer noch bin. Wie gut, dass einer da ist, Leute, der hoffentlich weniger gejetlaggt und vielleicht ja schon in der Lage ist, seinen Gemütszustand ein bisschen klarer zu definieren. Deswegen gleich mal eine ganz wichtige Frage zu Beginn. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, dank dir habe ich jetzt erstmal Gänsehaut bekommen. Das hat mich nochmal rückversetzt in diesen wunderbaren Moment. Und das war in der Tat, Sirianni hat es angekündigt, wenn das klappt, dann ist es vorbei. Das war, glaube ich, der Moment, wo man dann wirklich angefangen hat, dran zu glauben und nicht mehr befürchten musste, dass dann irgendwann die Mahomes Magic nochmal irgendwie um die Ecke kommt und das Ding doch noch kippt. Also da hast du, glaube ich, genau den richtigen Moment erwischt und mich auch direkt wieder abgeholt. Mir geht's entsprechend hervorragend. Der Jetlag hat zum Glück nicht zugeschlagen. Mittlerweile bin ich das ewige Hin- und Herfliegen einigermaßen gewohnt, habe meine Tipps und Tricks, die ich vielleicht mal im kleinen Rahmen verrate. Alles legale Mittel, logischerweise, die mich davon abhalten, einen Jetlag zu bekommen. Und es war unglaublich. Also ich denke, uns ging es im Stadion da genauso wie euch vor den Fernsehern. Ich kann es jetzt auch noch gar nicht fassen, was da eigentlich passiert ist. Also man wusste, dass die Eagles gut sind. Es gab Stimmen, und da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, die gesagt haben, es wird entweder eine Klatsche für die Chiefs oder es wird eng und Eagles verlieren. Also dazwischen gab es, glaube ich, nichts. Variante 1 ist zum Glück eingetreten oder Szenario 1. Und es ist krass. Also ich schaue mir auch jeden Abend nach der Arbeit nochmal die Highlights an. Social Media ist immer noch voll davon. Gestern Abend, also wir nehmen Freitag jetzt am Abend auf. Die Parade beginnt gerade in Philadelphia. Gestern Abend hat NFL Films die Mic'd-Up-O-Töne rausgebracht. Die habe ich mir nochmal reingezogen.
Ich habe das so verschlungen. Ja. Ist das geil, ne? 45 Minuten oder so. Ja, guck ja. Das unbedingt.
Gibt Gänsehaut, ne? Es gibt dann so ein paar Videos, die holen einen nochmal ganz tief drin auf emotionaler Ebene ab. Ich sag nur Michael Becton, wie er da weint, wie so ein Riesenbaby auf dem Rasen sitzt. Unfassbar. Saquon, was der da angestellt hat, auch da kommen wir noch drauf zu sprechen. Alles, was da so passiert, das ist komplett surreal, und man hat einfach so eine, ich glaube, das geht euch allen da draußen so eine tiefe Zufriedenheit spürt man, weil einfach so viele schöne kleine Stories da drin waren. Das letzte Spiel von Brandon Graham, das war einfach sowas Wunderbares, und ich glaube, es gibt da keinen draußen, der sagt, das war unverdient. Auf menschlicher und sportlicher Ebene ein ganz, ganz wunderbarer Tag, den, glaube ich, wir alle als Eagles-Fans nicht vergessen werden.
Ganz schön, tiefe Zufriedenheit, mag ich sehr. Und man merkt trotzdem, es ist so schwer, weil eben so viel passiert ist, die Dinge einzuordnen. Wir haben eben voll viel erlebt in The Big Easy und wollen heute versuchen, nicht nur dieses Spiel für euch nochmal aufzuarbeiten, sondern eben auch zu teilen, was wir sonst noch so erleben durften in New Orleans. Und das war eine ganze Menge. Und Tim, du warst ja echt ganz dicht dran am Team und den Spielern. Kannst du so aus der Hüfte so deine Top 3 Highlights mal abseits vom Super Bowl nennen aus New Orleans, aus dieser Woche?
Ja, also es war auf jeden Fall, ich habe die Frage vorher nicht gekannt, deswegen ist es jetzt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Sicherlich ein Highlight war einfach die Zeit in New Orleans zu verbringen. Ist eine ganz, ganz besondere Stadt. An alle, die schon mal da waren, werden wissen, was ich meine. An alle anderen, besucht diese Stadt, auch ohne des Super Bowls, weil es mein zweites Mal dort ist. Es ist eine Reise wert, dieser Südstaaten-Vibe, diese Gastfreundschaft der Leute, diese Offenheit. Ist nochmal, die Amerikaner sind ja generell sehr gastfreundlich, die Südstaaten sind nochmal eine andere Liga. Ganz, ganz wunderbar, die Zeit, die ich dort verbringen durfte, auch mit meinen beiden Kumpels, Tobi und Robert, Grüße gehen raus an euch. Das war ein Highlight, einfach diese Stimmung aufzusaugen, dieses Lebensgefühl in den Südstaaten, diese Jazzkultur, jeden Abend Livebands in den Bars, ganz, ganz toll. Und ich weiß, wie gesagt, weil ich schon mal da war, das ist nicht nur wegen dem Super Bowl so gewesen, sondern es ist immer so New Orleans. Also ganz, ganz toll, das war Highlight 1, die Stadt New Orleans und die Atmosphäre an sich. Highlight 2 war auf jeden Fall, Flo, du hast es angedeutet, ich hatte das große Glück, Friday Evening Reception der Eagles mitmachen zu dürfen. Da kann ich gleich noch ein bisschen was von erzählen. Dort auch mit Spielern, mit den Familien sich einstimmen zu dürfen auf den Super Bowl. Das war was ganz, ganz Besonderes. Ja, und Highlight 3, wenn wir jetzt das Spiel außen vor lassen oder ich es außen vor lassen muss, dann würde ich auf jeden Fall sagen, anschließend daran hatte ich auch das Glück, auf die Party des Teams eingeladen worden zu sein und dort dann quasi mit der Vince Lombardi Trophy zu feiern, mit dem einen oder anderen Promi, der da rumgelaufen ist. Die Amerikaner und die Eagles wissen, wie man feiert. Ich muss sagen, das war nicht ganz so meine Musik, Flo, da hättest du dich wahrscheinlich wohler gefühlt als aller Hip-Hopper. Das war auf jeden Fall das dritte Highlight, ganz klar. So nah dran zu sein, diesen historischen Abend da nochmal auch mit dem Team erleben zu dürfen im Nachgang, das war schon was ganz Besonderes. Aber die Frage spiele ich gerne zurück. Was waren denn so deine drei Highlights? Du durftest ja ein bisschen mehr arbeiten als ich.
Ich durfte ein bisschen mehr arbeiten und ich kann mich, glaube ich, nicht auf drei beschränken. Also erstmal alles, was du sagst.
Ja, das musst du jetzt aber, weil ich muss es ja auch runterbrechen.
Ja, okay. Also alles, was du sagst, dann plus die Opening Night vielleicht, die findet ja immer montags in der Woche vor dem Super Bowl statt. Beide Teams dann schon vor Ort und ich war ein bisschen gestresst, weil wir spät erst reinkamen. Wir hatten zu drehen, wir hatten Töne zu holen und da bin ich fast, ohne so richtig hinzugucken, einfach an Saquon vorbeigelaufen, an Jalen Hurts vorbeigelaufen und hatte irgendwie gar keine Zeit und konnte es auch alles nicht fassen, weil ich übrigens auch den Superdome extrem cool finde. Wenn du da drin stehst, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und wir hatten natürlich auch immer den Vergleich zu Vegas. Die Opening Night war nicht so offen diesmal. In Vegas konntest du dich auf dem ganzen Feld unten bewegen, die Spieler raussuchen, mit denen quatschen und so. Also es war so ein bisschen offener, du hattest mehr Raum. Hier war das ein bisschen eingeschränkter. Trotzdem hatte ich das Glück, mit Spielern wie Grant Calcaterra zu quatschen, Isaiah Rogers, Quinion, Will Shipley, Keely Ringo, so. Also wir haben, plötzlich bist du dran an den Jungs und das war schon extrem besonders. Dann so aus der Eagles-Welt, ich laufe durch die Stadt, also durch die Bourbon Street, durch die Innenstadt und plötzlich kommt mir Gio entgegen von The Giovanni Show Podcast, vielleicht kennt ihr den, so ein 17-jähriger Bub, der irgendwie diehard Eagles-Fan ist, unbedingt Journalist werden will, macht einen ganz tollen Podcast, also auch ein ganz, ganz bekannter Typ da drüben, auch bei den Eagles innerhalb der Franchise, der lief mir halt entgegen und ich habe den dann angesprochen wie so ein Fanboy, habe gesagt, hey, können wir mal ein Foto machen und so. Er sagte dann auch, wow, cool, dass du in Deutschland was machst mit deinem Kumpel, vielleicht kommst du mal zu mir rein in den Podcast. Also wir sind so ein bisschen im Austausch, haben uns dann später auch bei der Media Party nochmal getroffen. Und wenn wir schon da sind, ich habe auch Chase Senior getroffen. Shoutout an Chase. Macht ja unter anderem, ihr kennt ihn wahrscheinlich, das YouTube-Format Eagles Now bei Chat Sports. Wenn ihr wirklich also ganz tief rein wollt in diese Eagles-Welt und das täglich, hört da mal rein. Chase Senior, guter Typ, folgt ihm, wo auch immer ihr ihm folgen könnt, abonniert seinen Kanal auf YouTube, das lohnt sich wirklich, netter Kerl. Also auch mit dem haben wir uns getroffen, das waren jetzt schon drei, ne? Ich habe einfach sehr, sehr viele. Media Party, Nike Event, alle da gewesen. Shedeur Sanders, Jameson Williams, Christian Gonzalez, voll viele NFL-Spieler getroffen, der Dreh mit RTL und. Ich muss aufhören, sonst artet's aus.
Ja, aber genau wie du das sagst, mit vielen Leuten getroffen, das fand ich so krass auch im Vergleich zu Las Vegas. Dadurch, dass halt in Las Vegas immer Halligalli ist und New Orleans nochmal deutlich kleiner, bist du dauernd in Leute reingelaufen, die man kannte. Und das in der Innenstadt, keine Ahnung, läufst du irgendwie in dem einen Moment in Sebastian Vollmer rein, dann läufst du in dem anderen Moment in irgendeinen NFL-Spieler rein, dann habt ihr es ja auch wahrscheinlich online gesehen, dass Jameis Winston ist überall rumgelaufen, hat seinen Quatsch gemacht. Dann hat irgendwie Bradley Cooper Steaks verkauft am French Market. Also das war komplett surreal. Es war so wirklich eine kleine Bubble, wo alle Leute da waren, die sich irgendwie für American Football begeistern. Und dadurch, dass New Orleans so klein ist, ist man denen dauernd über den Weg gelaufen. Das war ganz, ganz wunderbar. Und Flo und ich haben uns auch in diversen Lokalitäten getroffen. Und wie Flo schon sagte, das im Stadion war reiner Zufall. Ich meine, da sind 70.000 Leute drin gewesen. Und wir sitzen irgendwie, ne? vier Reihen auseinander. Ja. Das war wild und diese Nähe zu den Spielern und das ist vielleicht auch nochmal eine schöne Anekdote für euch da draußen, weil ich das auch so nicht kenne aus anderen Sportarten, schon gar nicht hier aus Deutschland. Es ist Freitagabend, ich war auf dieser Reception, die Eagles haben im Hilton Riverside gewohnt, direkt am Mississippi River unten, sehr nah am French Quarter dran, da hätte ich auch schon mal Bedenken gehabt als Team, dass halt mir meine Spieler, wenn du halt eine Woche da bist, irgendwie mal irgendwie zwischendurch abziehen, nicht jeder so vernünftig wie Flo und ich und dann vielleicht mal eine Super Bowl-Woche mal doch einen über den Durst trinkt, was Flo und ich natürlich niemals tun würden. Niemals. Und da sind die halt mittendrin, lange Rede, kurzer Sinn, dort war auch diese Abendreception im Ballroom. Und wurde ich da dankenswerterweise eingeladen und durfte da hingehen. Das war total nett und total schön und die haben sich richtig Mühe gegeben. Und da gab es da irgendwie typisches Essen, die haben das sehr, sehr schön geschmückt, auch so ein bisschen New Orleans-Style, alles so ein bisschen karnevalsmäßig angehaucht. Und dann habe ich mir irgendwie meinen Drink geholt und drehe mich so um und auf einmal läuft da irgendwie Saquon Barkley irgendwie einen halben Meter an mir vorbei. Punkt 1, hätte ich niemals gedacht, dass er da ist. Punkt 2, weil, wie gesagt, 2 Tage vor dem Spiel, dass dann Spieler dort rumlaufen, hätte ich niemals erwartet. Punkt 2, es ist natürlich zu erwarten, dass Saquon Barkley kein Strich in der Landschaft ist. Ja, das ist, glaube ich, jedem von uns da draußen klar. Aber er steht halt natürlich hinter einer monströsen O-Line. Von daher hatte ich jetzt keine wirkliche Vorstellung von seinem Format. Alter Schwede, ist das ein Kasten. Also da ist selbst Flo ein Strich in der Landschaft dagegen. Und Flo ist schon ein Viech, ne? Also wenn ihr ihn mal gesehen habt auf Social Media. Also das fand ich krass. Und vielleicht dritter Punkt noch, und alle anderen Spieler und Coaches waren auch da an dem Abend. Ich habe kurz tatsächlich auch mit Big Dom quatschen können. Habt ihr vielleicht auch ein Foto gesehen und kriegt ihr vielleicht auch nochmal zu sehen. Big Dom, einfach auch geiler Typ, aber das ist eine andere Geschichte für ein anderes Mal. Punkt 3 ist, und das fand ich krass, dort waren zwei Tage vor dem Spiel der komplette Staff da, alle Spieler da, die Coaches da, mit ihren Familien. So, da waren außer mir, natürlich war ich nicht der Einzige, wahrscheinlich noch 500 bis 1000, schwer einzuschätzen, weil es waren zwei verschiedene Räume, konnte man nicht gut einschätzen, aber ich sag mal, irgendwo zwischen 500 und 1000 Leute, Friends and Family, wichtige Sponsoren und unvorstellbar hier in Deutschland, aus meiner Erfahrung im deutschen Profisport, Der Respekt der Amerikaner vor der Privatsphäre der Spieler und ihrer Familie, das fand ich komplett abgefahren. Was meine ich damit? Stellt euch vor, 2 Tage vor dem größten Spiel des Jahres, du bist hautnah dran an Saquon Barkley, Jalen Hurts und wie sie alle heißen. Ich glaube, da draußen gibt es auch den einen oder anderen von euch, der vielleicht mal irgendwie nach einem Autogramm gefragt hätte, nach einem Foto gefragt hätte. Dort gab es kostenlose Drinks und auch harten Alkohol. Das heißt, es gab den einen oder anderen Amerikaner, der wahrscheinlich auch 4 Gin Tonic und vielleicht sogar noch einen mehr getrunken hat. Und keiner, und ich unterstreiche keiner, ist zu den Spielern hingegangen, hat sie nach einem Autogramm gefragt oder nach einem Foto. Dieser Respekt vor der Privatsphäre dieser Superstars ist dort nochmal ganz, ganz anders. Also das hat mich unfassbar fasziniert, weil es hier eigentlich unvorstellbar wäre. Wir haben vor 2 Jahren mit der Eintracht im Europapokalfinale gespielt in Sevilla, hatten auch so eine ähnliche Reception, auch total tolles Ambiente mit Sponsoren. Punkt 1, es ist nicht vorstellbar, dass 2 Tage vor so einem wichtigen Spiel dort unsere Profifußballer aufgetreten wären. Und Punkt, ja, und additionally, wie man so schön neudeutsch sagt, ich muss mir jetzt wieder umstellen nach irgendwie einer Woche Englisch. Und zusätzlich, natürlich hätte es viele Leute geben, und das ist ja auch, glaube ich, sehr natürlich, die dann auf die Spieler zugegangen wären und sie nach einem Autogramm gefragt haben, weil du einfach so nah normalerweise nicht rankommst. Und im deutschen Sport ja noch viel nahbarer, weil da kannst du zu öffentlichen Trainingseinheiten gehen. Das gibt's ja gar nicht in der NFL. Also das fand ich krass, dass die Amerikaner vom Mindset da komplett nochmal anders sind. Und das hat mich dann schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr überrascht. Und ja, aber auch da einfach mal zu sehen, wie gesagt, darauf zurückzukommen, was für Viecher einfach das sind im positiven Sinne. Diese Spieler sind unglaubliche Mutanten, auch da im positiven Sinne. Und das kann man sich als Normalsterblicher gar nicht vorstellen. Ja? Also wie hochtrainiert diese Leute da sind. Und das fand ich wirklich krass.
Abschließend, weil du es angepiekst hast, und das muss ich einfach aufgreifen, das Essen da unten in New Orleans, alles wird frittiert. Mir hat ein Uber-Fahrer gesagt, pass auf, dass sie dich nicht frittieren. Fand ich ganz witzig. Ich habe sehr genossen. Cheat Week mit Anlauf, habe ich gesagt. Jetzt gibt's wieder Brokkoli und Wasser. Aber in der Woche habe ich wirklich sehr gut und in Teilen auch ungesund gegessen. Aber es lohnt sich allemal. Also sehr zu empfehlen, auch von der kulinarischen Seite. Shoppingmäßig war es so, geht so. Aber ich sehe, Tim, du hast dir einen günstigen... Du hast dir einen günstigen Eagles-Pulli gekauft.
Ja, also ich meine, ich bin ja auch ein großes Merch-Opfer, sei es bei uns im Fußball, wo ich natürlich super gerne alles mitnehme oder beziehungsweise mir kaufe, was es da so Schönes Neues gibt. Und wir haben ja denselben Ausrüster wie auch die Eagles und die NFL, deswegen ich mag diese, um jetzt keine Werbung zu machen, mag ich diese Marke sehr gerne. Und dann will man natürlich auch, wenn man schon vor Ort ist, natürlich sich auch das ein oder andere Andenken mitnehmen. Und die NFL ist ja eine Kommerzmaschine. Das haben die, glaube ich, perfektioniert, wie kein zweiter. Alleine schon, ich glaube, also, mein Flo, du warst ja auch da. Alleine auf die Idee zu kommen, den NFL Super Bowl Flagship Store in das Convention Center zu packen, soweit erstmal so nachvollziehbar. Große Fläche, viel Platz und den Platz haben sie genutzt. Aber du kommst da nur rein, wenn du ein $45-Ticket hast für die NFL Super Bowl Experience. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Also die NFL kann es sich erlauben, ihren größten Store, die hat natürlich ein paar Pop-Up-Stores in der Stadt, aber ihren größten Store, wo du alles kriegst und auch sonst teilweise bestimmte Kollektionen gar nicht, wo reinzupacken, wo du erst $45 Eintritt zahlen musst, um dann halt so ein paar Combine-Spiele durchzumachen. Das war, glaube ich, für die kleinen Kinder wunderbar und eine tolle Sache. Hat mich persönlich jetzt nicht so angesprochen, ich wollte einfach nur in den Shop gehen. Musstest ein $45 Eintrittsticket zu kaufen, um dann noch mehr Geld ausgeben zu dürfen, ist erstmal vom Konzept schon aus deren Sicht ganz geil, ja. Leute wie wir machen das dann halt. Ja, und dann, wie gesagt, bin ich halt einfach ein Merch-Opfer und die hatten so geile Sachen da. Ich musste mich sehr, sehr bremsen, habe trotzdem eine Bremse halt nicht. Der Zug hat keine Bremsen, ja. In meinem Fall hat er ja auch keine. Ich habe dann doch das eine oder andere gekauft von irgendwie einer geilen College-Jacke. Das Super Bowl, die war besonders günstig. Dann zum offiziellen Eagles, diese weißen Shirts, die habt ihr bestimmt auf den PKs gesehen. Da habe ich mir den Sweater von gekauft. Das eine oder andere T-Shirt mit überschaubarer Qualität, aber damit ich jetzt hier nicht alleine so als Merch-Opfer dastehe, und das sind ja auch schöne Erinnerungen, und die verlieren, nicht, dass ich verkaufen wollen würde, definitiv nicht an Wert. Also von daher, wenn ich irgendwann mal in die Privatinsolvenz schlittern sollte, dann habe ich noch das ein oder andere Asset des Super Bowls 59 hier rumliegen. Aber was wollte ich sagen? Ich bin nicht das einzige Opfer, sondern Flo, wir kennen ihn alle, als alter Stylo, hat da auch zugeschlagen, das ein oder andere Bling-Bling sehe ich schon an seinem Hals hängen. Ein sehr, sehr schönes T-Shirt hat Flo an. Also ich glaube, wir geben uns da nicht viel, Flo. Wir haben da beide der Möglichkeit nachgegeben, mal etwas zu shoppen.
Du, das mit der Kette ist Ich habe gesagt, das ist meine Jacke aus Las Vegas. Ich habe mir in Las Vegas ja eine Super Bowl Jacke gekauft. Dieses Jahr fand ich die Jacken nur so halb cool. Und dann habe ich mir, wenn ihr RTL geguckt habt beim Super Bowl, dann habt ihr gesehen, Björn und Patrick hatten ja auch so Iced Out Chains um den Hals hängen. Die haben es mir natürlich nachgemacht, ist doch klar, mit dem Augenzwinkern. Nee, ich habe mir dann halt so eine, ja, einfach eine Kette gekauft mit dem Logo. Und die trage ich mit ganz viel Freude und ganz viel Stolz. So, ich traue mich noch nicht so richtig, damit so richtig rauszugehen, aber vielleicht nehme ich den Anhänger ab, dann ist es erträglich. So,
anyways. Nein, der Anhänger bleibt dran.
Ja, okay. Wenn du das sagst, dann mache ich das. So, Leute, wir gehen mit euch natürlich wie gewohnt durch das Spiel heute. Das machen wir auf jeden Fall. Wird sicher ein bisschen ausführlicher, weil es eben ja noch unsere Perspektive von vor Ort gibt. So ein leicht verspätetes Behind the Scenes dann eben für euch hoffentlich spannend und unterhaltsam und gibt euch auch nochmal den extra Blick auf diesen Super Bowl. Bevor wir da reingehen, möchte ich kurz ein Gefühl mit dir und mit euch teilen. Mein Eindruck nach dem Spiel mit ein paar Tagen Abstand, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das einfach mein persönlicher Blick durch die Eagles-Brille ist. Ich habe mich die letzten Tage gefragt, warum eigentlich alle nach außen erstmal darüber reden, wie schlecht die Kansas City Chiefs in diesem Spiel ausgesehen haben und woran es wohl gelegen hat, dass sie so schlecht ausgesehen haben, vor allem offensiv. Mich hat das fast ein bisschen geärgert, Tim. Für mich muss man das eigentlich erstmal umdrehen und darüber reden, wie gut die Eagles ausgesehen haben und woran es gelegen hat, dass sie so gut ausgesehen haben. Also eigentlich muss die Überschrift doch sein, was für eine unglaubliche Dominanz vom mit Abstand besten Team dieser NFL-Saison. Ich habe so ein bisschen Wut verspürt in den letzten Tagen. Wie hast du die ersten Reaktionen nach außen erlebt?
Ich glaube, das ist aber jetzt auch nur eine persönliche Einschätzung. Ich glaube, dass es halt zum Teil auch so ein typisch deutsches Phänomen ist, ne? Erstmal anzugucken, was hat irgendwie nicht so toll funktioniert. Plus natürlich, muss man ja auch ganz klar sagen, und ich komme gleich auf die andere Perspektive von hinter dem Teich in den USA, dass natürlich auch die Chiefs eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit hier in Deutschland genießen und natürlich dementsprechend viel auf die Chiefs-Brille drauf oder durch die Chiefs-Brille drauf geschaut wird und sich dann auch vor allen Dingen gefragt wird, weil die Leute hier haben im Gegensatz zu allen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts ja gar nicht auf dem Schirm eigentlich, wie gut und wie dominant die Eagles zumindest nach der Bye Week, die ja sehr, sehr früh in der Saison war, durch die Saison marschiert sind. Dementsprechend, glaube ich, war das dem einen oder der anderen gar nicht so bewusst, dass da ein Team auf die Chiefs gewartet hat, das nicht nur den glücklicherweise diesen Threepeat verhindern konnte, sondern auch ganz reale Ansprüche hatte, dieses Spiel zu gewinnen, unabhängig von der Performance der Chiefs. Das vielleicht nur meine Einschätzung zu der Wahrnehmung hier in Deutschland. Das kann ich sehr nachvollziehen, dass du das so wahrgenommen hast und dass das auch ärgert. Ich war ja noch ein bisschen länger drüben und schaue ja auch, und das hatte ich ja auch schon das eine oder andere Mal fallen lassen, extrem gerne die Pat McAfee-Show und folge dort dem einen oder anderen amerikanischen Sportjournalisten. Da sah das ganz anders aus. Also dort wurde auch immer wieder vorab schon, gerade Pat McAfee, der ist ja kein Eagles-Fan, kann man ja klar sagen, er hat ja auch seine Karriere immer für die Colts gespielt und ist da wirklich auch sehr neutral, aber die haben auch schon von Anfang an gesagt, die Eagles haben das beste Roster der Liga, also das ist ein unfassbar gutes, ein unfassbar dominantes Team. Wer die Pat McAfee-Show kennt, der weiß ja auch, die Boys sind eher so ein bisschen rougher drauf, die mögen diesen Physical Football, die lieben das total, dass es weggeht, jetzt wieder von dem Passspiel, sondern dass irgendwie dieses Physische mit dem Kopf durch die Wand kommt. Dort die Eagles extrem gefeiert worden. Die D-Line vor allen Dingen, ich meine, die Hardcore-Football-Fans von euch wissen das da draußen. Das muss man ja auch sagen. Natürlich ist der deutsche Markt nicht so inhaltlich tief drin, wie die Amerikaner das sind. Das ist komplett nachvollziehbar. Dafür haben die Leute hier mehr Ahnung von Fußball als da drüben. Aber die Leute hier verstehen zum Teil gar nicht die Wichtigkeit und die Nuancen des Spiels, wie beispielsweise, was eigentlich so eine D-Line ausmacht. Warum eigentlich dieses Thema, naja, die Eagles haben keinen Markt geblitzt und waren doch so dominant. Wie kann das eigentlich funktionieren?
Mal geblitzt, ey. Das ist
ja
so,
verstehen
Wahnsinn.
Die Leute gar nicht, was das Besondere ist. J.J. Watt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der hat das nochmal schön erläutert in einem Tweet, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Diese Nuancen, die Vic Fangio da reingebracht hat, da gehen die Amerikaner natürlich viel mehr ins Detail und dort wurden die Eagles schon brutal abgefeiert. Und was ist ja auch hier in den Medien, das eine oder andere Mal habe ich es auch gelesen und da habe ich dann aber auch nur im Kopf geschüttelt und ich habe es ignoriert, weil, wie gesagt, da muss man sich dann vielleicht so ein bisschen von der einen oder anderen deutschen Wahrnehmung lösen, weil sie einfach inhaltlich nicht so tief drin sind. Klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber ist nun mal so. Fox hat mag vielleicht auch daran liegen, dass sie es übertragen haben, aber lassen wir es vielleicht mal außen vor. Fox hat das Spiel geratet als den drittbesten Super Bowl aller Zeiten. Und das lag sicherlich nicht daran, dass das spannendste Super Bowl aller Zeiten war, sondern das war so ein cleaner, schöner, sauberer Football, den die Eagles gespielt haben, dass das, ja, dass das war besonders. Und das wurde sehr gewertschätzt, also in den USA, um das vielleicht abzuschließen, wurde die Leistung der Eagles enorm hoch geratet, also absolut. Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut, weil das war einfach eine unfassbar große Leistung. Und natürlich hatte sicherlich Mahomes nicht seinen besten Tag, aber warum hat er nicht? Ja, weil er einfach permanent um sein Leben gerannt ist.
Ist so. Hast du schön eingeordnet und nimmt mir ein bisschen die Wut. Auch dafür bist du ja da, Tim. Dankeschön. Wirklich lieb. Und ich glaube in der Tat, und du hast es vorne gesagt, dass es ein deutsches Phänomen sein könnte. Mag wirklich sein. So, komm, dann lasst uns gemeinsam rein ins Spiel gehen, beziehungsweise vielleicht erstmal rein ins Stadion zusammen und die Atmosphäre beschreiben aus unserer Sicht. Wie hat dir denn der Superdome gefallen? Wie hast du die Stimmung erlebt im Stadion? Wie war die Hymne von John Batiste und wie war der Einlauf der Eagles mit Bradley Cooper? Der hat zu dem Zeitpunkt ja keine Cheesesteaks verkauft.
Ja, boah, da könnte ich schon wieder irgendwie eine halbe Stunde drüber reden. Also
mach mal 30 Sekunden.
Das kriege ich hin, ja. Also Punkt 1, wie war das Stadion? Ich fand's richtig geil, auf Deutsch gesagt. Ich fand's nochmal, das Stadion Las Vegas ist ja brandneu, ist auch ein ganz, ganz tolles Stadion der Raiders. Dort, aber der Superdome, der ist ja uralt, wurde diverse Male refurbished, also quasi renoviert, und ist einfach so eine richtig alte Schüssel, damals ja schon als Dome gebaut, das heißt komplett geschlossen, ist eine Halle, sieht von außen aus wie ein Beton-UFO, ich glaube, ihr habt es alle im Super Bowl gesehen, wenn nicht, schaut euch gerne nochmal die Bilder an. Ganz, 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 ganz toll, wurde damals schon seinerzeit so konstruiert, dass er eine sehr, sehr schöne Akustik hat, das heißt, es war unfassbar laut. Man hatte in der Stadt das Gefühl, Flo, korrigier mich, dass wahrscheinlich 70-80% Eagles-Fans sind. Überall, und das wiederum vielleicht auch noch eine Anekdote, und das sprengt jetzt die 3 Sekunden, macht's auf 60 Sekunden.
Ist halt so.
Wie geil war das denn bitte, Flo? Und ich denke, dir ging's genauso. Du hattest ein Eagles-T-Shirt an, ein Eagles-Pulli, bist durch New Orleans gelaufen, es hat Montag schon angefangen, und du wurdest alle 3 Minuten, und es hat dieses Gemeinschaftsgefühl so krass rausgebracht, mit Go Birds begrüßt.
Ist so.
Komplett krass. Also,
ja, und
das schweißt so krass zusammen.
Die 70%, die haben sich im Stadion meiner Meinung nach auch nicht anders dargestellt, oder?
Ja, also die, man hat natürlich gemerkt, dass die Teams erstmal ein gleiches Kartenkontingent bekommen haben von der NFL. Ich hatte so ein bisschen die Wahrnehmung, in der Stadt fand ich es wirklich krass, also so zwischen 70-80%. Im Stadion hätte ich gesagt, vielleicht irgendwo so zwischen, also ich hätte jetzt aus Bauch aus 60 gesagt. Hm. Ich meine, Flo, wir waren ja auch auf der Eagles-Seite, gegenüber von uns war schon sehr rot. Aber es hat sich auf jeden Fall angefühlt wie 85% Eagle-Fans, weil natürlich, ich sag mal, für die Chiefs-Fans, die sind ein bisschen erfolgsverwöhnter. Also die Eagles-Fans sind ja natürlich auch ein bisschen rougher. Es war so unfassbar laut. Also ja. Gerade die Chiefs sind ja zuerst reingekommen, dann wurde es da schon laut, ja, sie wurden entsprechend begrüßt. Und dann kommen wir jetzt zu dem, was du gesagt hast. Bradley Cooper zusammen mit dem kleinen Jungen, den er auf den Arm hatte. Auch da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das würde auch da den Rahmen sprengen. Könnt ihr mal googeln. Herzerwärmende Geschichte, wie das zustande gekommen ist. Machen diese EAGLES, ich habe es richtig pronounced, im Gegensatz zur Bürgermeisterin. Also da wurde es ja so unfassbar laut. Und guckt euch auch da mal die O-Töne an. Da gibt's ganz, ganz tolle YouTube-Aufnahmen, wo man das wirklich hört, wie laut es da wurde. Und da hatte man wirklich den Eindruck, da sind jetzt irgendwie 85% Eagles-Fans im Stadion. Das war schon unfassbar krass. Ja, und die Hymne, ich fand sie extrem cool. Eine coole Interpretation. War ja auch, Fun Fact, die längste Hymne, die jemals bei einem Super Bowl gesungen wurde. Mir hat sie extrem gut gefallen. Und wie hast du es wahrgenommen?
Halber Schritt zurück zu Bradley Cooper und der Einlauf den Einlauf der Eagles. Da habe ich zum ersten Mal an diesem Tag eine Träne im Auge gehabt, weil das hat mich gekickt. Mit Hip-Hop vorne, dann Bradley Cooper, dann die Elkses, aber richtig buchstabiert. Und dann ging's rein und da war ich richtig drin. Da habe ich gedacht, yes, ey, jetzt geht's los, jetzt stehst du hier und dein Team läuft da unten ein. Die Hymne hat mich nicht so gekickt. Ich weine sonst immer bei der Hymne. Ich habe auch so eine kleine USA-Historie und es ist wirklich sehr nah. Ich habe selbst auf dem Feld gestanden in den USA und die Hymne gehört und die ist dann ein bisschen, Björn erzählt das ja auch manchmal, das wird dann so ein bisschen auch deine Hymne und es ist super emotional immer für mich. Diesmal nicht, vielleicht, weiß ich nicht, hatte ich so ein bisschen das Sirianni-Gen und habe gedacht, so dieses Mal gibst du dir die Blöße nicht, hat mich irgendwie nicht so gekriegt und bei Mucke ist es ja oft so, ne? Entweder ein Song kriegt dich oder eben auch nicht. Ich fand ehrlicherweise Lady Gaga, diese Hold My Hand Geschichte auf der Bourbon Street mit all den Profis, Brady vorneweg und so, das hat mich so ein bisschen mehr gekickt. Das fand ich sehr emotional in der Tat. Die Hymne diesmal nicht so, aber ist gar nicht schlimm, weil ich fand so alles, was das Opening anging, finde ich immer bunt und schön und genieße das total.
Ja, also das, aber das würde ich unterschreiben. Also ich fand sie auch wirklich sehr, sehr schön und gelungen. Ich habe auch schon Hymnen gehört oder gesehen, die haben mich gar nicht abgeholt, weil sie einfach nur übertrieben waren. Ich bin komplett deiner Meinung, sie hat nicht so angezündet, sondern sie war ja auch ein bisschen jazzmäßig ein bisschen angehaucht. Sie war sehr schön, aber ja, ich bin deiner Meinung, also es war jetzt nicht so, dass sie einen, und das kann die amerikanische Hymne, wenn sie halt entsprechend interpretiert wird. Und das ist ja auch so verrückt, stelle ich mal vor. Ich meine, ihr könnt euch alle erinnern, wahrscheinlich noch aus dem Fußball an Sarah Connor, den irgendwie diese Brühen Glanze dieses Glückes, wo sie ja meinte, sie müsste das auch ein bisschen anders interpretieren. Die Amerikaner, es gibt ja gefühlt keine einheitliche Version dieser Hymne. Die wird ja immer unterschiedlich von je nachdem, aus welchem Genre der Künstler kommt, gesungen. Und ja, diesmal war es halt eher so ein bisschen jazziger. Aber natürlich auch, wo die Geschmäcker sich dann streiten, da kommen wir nachher noch drauf, war ja auch die Halbzeitshow. Und das ist ja, dann merkt man ja auch an so Sachen, da spielt natürlich dann so ein bisschen der Musikgeschmack dann natürlich noch eine Rolle.
Da habe ich einen Satz zu, kann ich schon mal vorwegnehmen. Also bleibt bis zur Halbzeit mindestens dran, gehen wir eh davon aus. So, dann rein ins Spiel. Die Chiefs gewinnen den Toss und kicken den Ball. Und die Eagles-Fans im Stadion fanden das richtig geil. Du auch?
Ja, dass sie gekickt haben, fand ich nicht geil. Ich habe gesagt, es ist die halbe Miete, wenn die Eagles den Ball in der zweiten Halbzeit erhalten, weil ich nämlich ein bisschen
das
Angst
hatte.
Dass, ja, also ich fand es überhaupt nicht geil.
Aber wieso haben denn alle so gefeiert?
Ja, da gibt's so Statistiken, wenn du halt irgendwie den Cointoss gewinnst, dann ist es schon mal der erste Hinweis und so, aber grundsätzlich bin ich, und ich weiß auch gar nicht, warum sie es genommen haben, oft nämlich, wenn sie den Cointoss gewinnen, dann wählen sie halt, dass sie den Ball in der zweiten Hälfte erhalten. Ich fand's auch sehr, sehr schade, weil ich, wie gesagt, die Bedenken hatte, dass du dann halt direkt mal zweimal Mahomes in Folge und dann kriegst du halt irgendwie 14 Punkte eingeschenkt. Hab mich darüber auch nicht gefreut, aber ja, es war so laut, die Eagles-Fans haben sich die Seele aus dem Leib geschrien. Das war krass. Also da saß auch noch keiner mehr. Also die Leute, die Plätze waren ja sauteuer. Die Leute haben gestanden fast die ganze Zeit.
Ich musste mich hinsetzen, weil ich Ärger gekriegt habe. Wir saßen ja in diesem Pressebereich, in diesem Media-Bereich, und hinter mir saßen halt Journalistinnen und Journalisten, die dann eben auch schreiben mussten und so. Und dann, wenn ich da mal aufgestanden bin und gejubelt habe, dann irgendwann habe ich mal so ein Tippen auf die Schulter gekriegt. Könnten Sie sich bitte setzen? Ja, kann ich machen, sorry.
Ja, und Flo, ganz Eagles-like, hat direkt mal ein Bier nach hinten geworfen.
Ja, ja, genau. Nee, ich habe mich im Gegensatz zu euch da unten, habe ich mich benommen. So, egal, gleich mehr
benommen
dazu.
Benommen haben wir uns auch, aber wir durften stehen.
Ja, genau. Jalen Hurts kommt rauf mit seiner Offense und wir haben von Anfang an gesagt, wenn du keine Turnover produzierst, gute Entscheidungen triffst und das Blitzpackage von Spags und dieser Chiefs-Defense einigermaßen handelst, hast du eine richtig gute Chance, diesen Super Bowl zu gewinnen. Keine Überraschung erstmal, dass Saquon Barkley den Handoff bekommt, den ersten im ersten Play, und gleich mal vorweggenommen, Tim. Das war statistisch jetzt nicht das Spiel von Saquon Barkley, ne? Obwohl er im letzten Play vor der Halbzeit ja, glaube ich, noch diesen Combine Single Season Rushing Record, also inklusive Postseason, dann gebrochen hat. Aber ich fand es trotzdem richtig cool zu sehen, dass er einerseits das Vertrauen von Kellen Moore und dann eben auch das Volumen bekommen hat. Die haben ihm ja immer wieder den Ball gegeben, ne? Ich glaube 25 Mal oder so am Ende, und im Nachgang habe ich auch noch gesehen und auch während des Spiels, der wollte diesen Super Bowl-Sieg unbedingt, hat an der Sideline, auch vom Feld aus in Richtung Sideline, immer wieder wahnsinnig motiviert. Riesiger Impact von Saquon Barkley, trotz einer eher mäßigen sportlichen Leistung.
Also ich habe alles unterschrieben, außer das Letzte. Da würde ich hart jetzt mal widersprechen, was die sportliche Leistung angeht. Aber
ich
ganz hart.
Ich meine,
ich weiß,
nur das Running Game.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also warum war das alles so? Ich meine, Flo weiß es natürlich und ihr da draußen auch, aber wir können es ja nochmal gemeinsam aufdröseln. Die Chiefs haben gesagt, wenn wir Saquon Barkley aus dem Spiel nehmen, muss uns Hurts mit dem Arm schlagen. Das war ganz klar deren Logik. Es gab ja viele auch da draußen von den Kritikern, von den Hatern, die gesagt haben, Jalen Hurts ist ein Running Back, der kann nicht werfen. Auch das Thema haben wir schon ausgiebig mal diskutiert im Podcast. Also das war ganz klar deren Strategie. Wenn die Eagles den Super Bowl gewinnen wollen, dann muss Hurts uns mit seinem Arm schlagen. Das heißt, die haben die Box vollgepackt. Flo und ich haben es ja auch in unserer Pre-Game-Analyse, die wir in der letzten Folge aufgenommen haben, mal für euch aufgedröselt. Die haben die Box vollgepackt und dementsprechend dafür gesorgt, gesorgt, dass Saquon Barkley eigentlich kaum Luft zum Atmen hatte. Er hat natürlich immer wieder das Vertrauen, du hast es auch gesagt, Flo, bekommen, weil du natürlich dadurch auch es den Chiefs nicht ganz so einfach gemacht hast, sich dann auch auf das Passing-Game zu konzentrieren, sondern sie mussten permanent die Box vollpacken, weil sie wussten, jederzeit kann der Barkley dir einfach mal 70 Yards reindrücken. So, dann nochmal, was ich ergänzen würde zum Thema sportliche Leistung. Ich sag's natürlich mit dem Augenzwinkern, weil ich weiß, wie du es gemeint hast, Flo. Was für eine, und das, da müsst ihr auch mal, guckt euch vielleicht das Spiel nochmal im Real Life an, guckt es vielleicht auch mal, es gibt ja diesen Coaches-Film, wenn ihr den Game Pass habt, guckt euch das vielleicht mal an. Was weil sie natürlich Hurts unter Druck setzen wollten, sind die Chiefs ja permanent geblitzt. Das heißt, die haben versucht, aus der Secondary Leute nach vorne zu bringen, die dann eben halt Hurts attackieren. Wie oft Saquon Barkley den Blitz aufgenommen
hat. Den Blitz-Pickup gemacht hat, ne? Und das richtig gut.
Was er da im Blocking geleistet hat, dementsprechend ohne die Performance von Barkley dann auch, gerade jetzt im Blocken, was nicht jeder Running Back kann und vor allem nicht jeder gerne macht, weil das ist die Schmutzarbeit, dann hätte Hurts das nicht leisten können. Also von daher, sportlich, also ich fand das krass, ich bin bei dir, aber natürlich war die Leistung beim Running Game nicht die Statistik, die man sonst kennt. Genau. Aber in Summe natürlich mit Passing hat er auch fast seine 100 Yards gehabt. Aber das fand ich krass und auch das ergänzend, da hast du völlig recht. Auch wenn ihr euch das Mic'd-Up anschaut von NFL Films, macht das bitte unbedingt. Auch wenn ihr da den Game Pass nicht habt, ihr findet mittlerweile auch Sachen auf YouTube. Welche Rolle Barkley da draußen gespielt hat, nach sehr der gut. Interception, nach sehr der gut. Geschichte, auf die wir gleich kommen, mit irgendwie quasi Hurts wirft da draußen zu AJ Brown, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, wie er da sozusagen das Team wachgerüttelt hat, dafür so, hey, macht weiter, gebt Gas, das war unfassbar. Also auch das nehme ich vorweg, wenn Saquon Barkley nächste Saison bei den Eagles nicht das C auf dem Trikot hat als Team-Captain, dann fresse ich einen Besen. Der wird zu 100% einer der Captains werden, weil der Captain, den hat er dieses Spiel schon gespielt.
Und wenn er den Besen frisst, verspreche ich euch, sind wir spätestens ein Videopodcast. Und dann gleich die erste große Entscheidung in diesem Spiel, Leute. Aggressives Playcalling war ohnehin ein Thema in diesem Spiel bei Sirianni. Die Eagles gehen nämlich bei 4. und 2 dafür, langer Ball auf AJ Brown. Kein Tush-Push übrigens, trotz 4. und 2, ne? 2 Yards wahrscheinlich auch ein bisschen zu lang für den Tush-Push. AJ Brown fängt den Ball, aber wir sehen, und Tim hat's angeteased gerade, wir sehen eine Flagge, Offensive Pass Interference nämlich. Die Eagles-Fans rasten aus und da ist inklusive sie gleich mir. Wieder. Ja, pass auf, und da ist sie gleich wieder, diese Frage, ne? Gewinnen die Refs heute das Spiel für die Chiefs? Hat jeder gespürt im Stadion? Sirianni diskutiert mit den Refs, war überhaupt nicht einverstanden mit dieser Entscheidung und Saquon, guckt's euch an, versucht alle zu beruhigen an der Sideline. Da kochten die Emotionen hoch, bei uns oben, unten auf dem Feld. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Tom Brady hat bei Fox gesagt, dass ihm die Flagge überhaupt nicht gefällt. Let the players play. Ne?
Terrible call.
Ja, sagt er immer. Ne? Also er sagt es immer wieder. Der hört man ja öfter von ihm. Man muss allerdings sagen, dass AJ Brown die Hand kurz im oder am Face Mask von Trent McDuffie hat und er vielleicht dadurch auch so ein bisschen ins Straucheln kommt. Also ich finde, die Flagge, die muss man nicht werfen, ne, weil es dann sehr kleinteilig schon ist, gleich zu Beginn des Spiels. Man kann sie aber vielleicht schon werfen, weil eben die Hand im Gesicht war. Das macht man halt nicht.
Ja, ich bin, Flo hat's gesagt, ich war einer der Eagles-Fans und das waren 100% der Eagle-Fans, die komplett ausgerastet sind.
Du warst der lauteste.
Ja, auf jeden Fall. Also mich hat man auch unten am Spielfeld gehört, obwohl ich relativ weit oben saß bei
dir,
Flo.
Auf Deutsch fluchend, ja.
Genau, weil ich konnte es nicht fassen. Es ist genau eine Woche lang, nee, 2 Wochen lang wird vor dem Spiel darüber gesprochen, ist alles gescriptet, ist es schon vorher gewollt, dass die Chiefs den Threepeat holen. Also mir ist natürlich völlig klar, dass es kein Skript gibt. Und dass die NFL mit Sicherheit auch nicht den Schiedsrichter sagt, wie sie pfeifen soll. Aber diese Bevorteilung, die es ja zumindest statistisch gibt, also Stichwort, in der Postseason gab es irgendwie 8-mal Roughing the Passer gegen die Chiefs, aber 0-mal gegen den Gegner, ist schon mal statistisch relativ unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Also natürlich gibt es in irgendeiner Art und Weise, und unterschwellig spielt es vielleicht eine Rolle bei den Schiris, eine gewisse Bevorzugung der Chiefs. Und dann hast du den ersten Spiel, so die Eagles gehen volles Risiko. Es gibt einen unfassbar geilen Pass. Jalen Hurts erkennt das 1-1 Matchup von AJ Brown, der den Ball kriegt und dann kriegst du direkt diese Flagge nicht. Das kann doch nicht sein, dass direkt am Anfang, wenn alle drüber reden, dann so ein 50-50-Ding direkt gegen die Eagles gepfiffen wird. Ich bin wirklich, konnte es nicht fassen. Ich war komplett fassungslos. Du hast recht, jetzt nehmen wir mal alle Emotionen raus und wir wissen ja auch, was danach passiert ist, weil die Refs haben am Anfang eine sehr, sehr kleinliche Regelauslegung gefahren, von der die Eagles danach auch nochmal profitiert haben. Das wusste man dann noch nicht. Jetzt nehmen wir das mal außen vor. die Hand gehört nicht in die Face Mask, das ist komplett richtig. In so einem Spiel muss man die Flagge nicht geben, gemäß Regeln kann man sie geben, also vielleicht kann man so stehen lassen. Und wie gesagt, die Regelauslegung danach wurde sie viel lockerer, da kommen wir auch nochmal drauf, wo die Eagles mal Glück hatten, aber danach durften die Eagles auch mal von dieser sehr strikten Auslegung profitieren.
Und ich höre euch zu Hause gerade mitdiskutieren, das finde ich sehr, sehr schön. Dann also der erste Drive der Kansas City Chiefs und ich hatte direkt das Gefühl, die legen wirklich alles in die Hände, ja, und den Arm von Patrick Mahomes in diesem Spiel, ne? Alles durch die Luft am Ende und auch das nehmen wir gerne vorweg. Ihr habt das Spiel alle gesehen. Was hatten die, 49 Yards Rushing oder so für die Chiefs? Also wirklich überhaupt kein Laufspiel. Nach der Halbzeit haben sie es mal so ein bisschen mit Gewalt dann auch probiert, aber hat auch nicht funktioniert. Und wenn wir zurück auf diesen Drive gucken, auch kein einziger Lauf, glaube ich, ein richtig guter Hit von Cooper DeJean. Der hat gleich mal Selbstvertrauen getankt, ne, an seinem Geburtstag. Ein Drop von einem später dann ja völlig desolaten, komisch wirkenden Travis Kelce. Guter Druck auf Mahomes gleich von Anfang an. Ein wilder Scramble, ein Fast-Pick von Isaiah Rogers, den ich ein paar Tage vorher getroffen habe. Netter Kerl. Und der Drive endet mit einem Punt und du hast sofort gesehen, die Defense der Eagles ist richtig gut im Spiel.
Ja, also die Vic Fangio hat da sein Meisterstück gemacht. Das hat mich extrem, das ist so eine nächste Story, ne? Ich meine, der Mann ist jetzt Ende 60 und hat, ich weiß es gar nicht, wie viele es sind. Im Moment, ich habe es mir irgendwo notiert. So viel Zeit muss sein. So, da haben wir es, Vic Fangio, 66 Jahre alt, erst seit 38 Jahren in der NFL, in unterschiedlichsten Positionen, ist einer der Gurus, hat ja auch gewisse Defensive Schemes geprägt und dass einfach dieser Mann nach 38 Jahren NFL sein Meisterstück hier macht, beziehungsweise auch endlich seinen ersten Ring tatsächlich gewinnt, für mich, also Punkt 1, Jalen Hurts komplett verdient MVP geworden, aber da reden wir später noch drüber. Für mich natürlich hier Vic Fangio ganz klar der MVP, weil das Spiel hat die Defense auch gewonnen und diese Taktik eben halt nicht auf das Blitzen zu gehen, was ja viele Teams machen. Also was bedeutet das? Du ziehst halt aus der Secondary Leute nach vorne, die attackieren den Quarterback. Ein Mann wie Mahomes, der beste Quarterback, der aktuell spielend ist. Ich will nicht sagen ever, weil da gibt's auch noch einen gewissen Tom Brady. Er kennt das natürlich, hat generell eine sehr, sehr kurze Zeit, in der er den Ball hält, sieht die frei werdenden Räume in der Secondary, findet dann nämlich auch einen Travis Kelce. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum er nicht so zur Geltung gekommen ist, weil wenn die Linebacker oder Safeties natürlich blitzen, dann gibt's gerade hinter der D-Line dann oft Freiräume, die Mahomes natürlich trefflich trifft. Und das quasi von Vic Fangio zu callen, und da komme ich jetzt darauf, was ich am Anfang sagte, J.J. Watt hat's erklärt, ist ja nicht so, dass das so einfach ist. Ja, okay, alles klar, hätte ja jeder so machen können. Du lässt quasi nur die D-Line quasi rushen und den Rest, die warten einfach. Du hast quasi 7 Leute, die den Raum abdecken. Ja, das ging deswegen nur, weil die 4 Leute da vorne so dominant waren, dass die einfach in der Lage waren, gegen die 5 O-Liner, die teilweise ja noch von den Titans unterstützt wurden, so Bambule zu machen, dass die 4 gegen 5, 6, 7 Offensivverteidiger von Mahomes da sich durchsetzen konnten. Nur deswegen hat das so gut funktioniert und das war ganz klar der Schlüssel und das hat Vic Fangio überragend erkannt und entsprechend das Team eingestellt.
Ein Ring für Vic Fangio, der heimliche MVP. Ringgrößen sind ja schon gecheckt worden, haben wir gestern gesehen bei Social Media. Und Tim, hast du mal über eine Fernsehkarriere nachgedacht? Ich meine, du hast ja jetzt kein Radiogesicht. Du könntest doch bei RTL mal so einen Experten machen. Willst du nicht mal zum Casting kommen? Ich hätte ein paar Kontakte. Hast du richtig gut gemacht. Gut erklärt gerade auch.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe zum Glück einen Job, der mich komplett ausfüllt, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und die NFL ist und bleibt einfach nur ein schönes Hobby nebenbei. Und macht auch Spaß, dementsprechend sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen zu dürfen.
Hast du schön gesagt. Die Eintracht hört mit, nehme ich an. So, zweiter Drive für Jalen Hurts mit ein paar Highlights. Ein richtig guter Pass auf Tight End Dallas Goedert zum Beispiel für ein neues First Down. Und da muss ich euch noch mal was kurz aus meiner Perspektive erzählen. Ich habe ja sonst auch eher nur das Fernsehbild vor mir in den meisten Fällen oder mit RTL dann auch hin und wieder das große Glück, den Blick von der Sideline zu haben. Aber wenn du da oben stehst, ne, im Stadion und so eine Draufsicht hast aufs Feld, wir hatten da ja Plätze in dieser Media Section, übrigens gar nicht so weit weg von der Com-Booth, also der Kommentatorenbox. mit so einer Sicht siehst du so viel auf dem Feld, zum Beispiel dann eben auch die offenen Receiver, und wenn ihr mal genau hinhört bei diesem Play, vielleicht hört ihr es euch nochmal an. Das ganze Stadion ist vor dem Wurf von Jalen Hurts schon laut geworden, weil eben alle sehen, wie offen Dallas Goedert ist in dem Moment. Das ist schon cool, habe ich so gedacht, wenn man mal außerhalb der Fernsehbilder wirklich auch sehen kann, wie sich Plays auf dem Feld entwickeln, oder?
Also hundertprozentig. Deswegen kann ich es auch nicht verstehen, wenn Journalisten, oder beziehungsweise das liegt ja nicht an den Journalisten, sondern wenn Fernsehanstalten nicht das Geld investieren, um wirklich dann auch die Kommentatoren ins Stadion zu schicken, weil du hast eine ganz andere Perspektive und nimmst das auch alles ganz anders wahr. Das war so, oder wenn man einfach mal auch sich die Matchups dann angeschaut hat, mal zwischendurch O-Line versus D-Line, dann aber auch gesehen hat, wie sich die Safeties bewegen, so diese Breeze-Map-Motion und so. Das ist schon was ganz, ganz anderes im Stadion, und man kriegt einfach noch viel mehr Gefühl für das Schachspiel, was da unten eigentlich passiert.
Ja, sehr gut. So, und jetzt kommt deine Situation, Tim, der nächste Aufreger, Money Down für die Eagles, 3. und 5 nämlich. Hurts wirft auf Dallas Goedert zu hoch in meinem ersten Gefühl. Goedert fängt ihn nicht, aber Trent McDuffie kriegt die Flagge. Personal Foul, Unnecessary Roughness, und auch da muss ich sagen, komische Flagge. McDuffie geht nämlich auch nur zum Ball und kollidiert dann irgendwie so ein bisschen komisch mit Goddard, ne? Glück für die Eagles, aber da auch ganz bewusst nochmal die Frage, müssen die Refs da nicht viel sensibler gerade zu Beginn und vielleicht sogar ein bisschen souveräner sein? Ich meine, gerade dann, wenn man bedenkt, dass so ein Spiel manchmal, das ist der Super Bowl, ne? Der wird durch ein, zwei Calls im Zweifel, wird der entschieden.
Ja, also meine grundsätzliche Meinung ist, genau das, was du gerade sagtest, diese Flagge soll man nicht werfen, man soll auch die erste nicht werfen, regeltechnisch konform, wenn man die Regeln strikt auslegt, sind beide. So, das heißt zwei Thesen. Die erste These ist, die Referees haben sich gesagt, wir wollen eine ganz grundsätzlich kurze Leine fahren. Das soll ein sauberes Spiel werden. Ich finde das nicht gut, weil let them play, sagt man ja so schön, ja. Aber haben sie nun mal gemacht. Dementsprechend, wenn du die erste Flagge pfeifst, wo halt mal AJ Brown kurz die Hand am Gesichtsgitter hat, es war ja keine richtige Face Mask, sondern so ein Block auf die Face Mask quasi, aber regeltechnisch konform, wenn man sie wirft. Und dann war halt so der Unprotected Receiver, wie sie es ja gesagt haben, der Goddard, der dann halt auch ein bisschen was gegen Kopf abkriegt, also auch nichts Schlimmes. Ist es regeltechnisch konform? Lass beide Flaggen weg und beide sind happy. Ja. So finde ich, war es nur konsequent. So, Interpretationsszenario 2 ist, dass die Refs, ich meine, die kommunizieren ja auch untereinander, vielleicht mal gesagt haben, so ganz ehrlich, dieses erste Ding in AJ Brown ist eigentlich scheiße. Wir wollten halt nicht wirklich jetzt so anfangen, und dass es dann eine Konzessionsentscheidung war. You never know. Am Ende des Tages,
wenn das wäre aber hart. Also wenn das abgesprochen wäre, meinst du, die stecken die Köpfe zusammen und sagen dann, ey komm, die Flagge war jetzt nicht nötig, jetzt gucken wir mal in der nächsten Situation, wenn es da Zweifel gibt, dann werft sie mal eher.
Nein, also sowas auf keinen Fall, das wäre schon Schummelei. Aber wo sie drüber sprechen, ist natürlich, wenn sie zusammenkommen in ihren Huddles, zu sagen, hey, ganz ehrlich, die Flagge hätte jetzt nicht geworfen. Okay. Am Ende, der Ref steht ja 2 Meter daneben bei der Flagge gegen AJ Brown, wenn der die wirft, also theoretisch schon, aber da kann der Hauptschiedsrichter, der Whitehead, ja nicht sagen, so, nee, das war nix, ja. Also da verliert der Kollege total sein Gesicht da draußen und kann dann quasi nach Hause gehen.
Und es bringt noch viel mehr Unruhe rein, ne, in dieses Spiel.
Ganz genau, weil dann ist es ja nach dem Motto Schiebung, ja, das war doch ein Foul, und der Oberschiedsrichter sagt, das ist kein Foul, wenn der andere direkt daneben steht. Nein, das glaube ich nicht, aber was ich schon glaube, ist zu sagen, so, dass wenn die zusammenkommen, diese kommen zwischendurch zusammen, so, das war schon irgendwie ein Weak Call, so, oder nach dem Motto, war vielleicht richtig, aber muss vielleicht nicht sein. Und dass sich dann quasi der Schiedsrichter gezwungen sieht, diese sehr kleinliche, penible Linie durchzuführen, dass in der Richtung eine Konzessionsentscheidung kommt. Nicht nach dem Motto, na, jetzt bevorzugen wir mal die Eagles, weil das glaube ich auch nicht. Aber am Ende sind beide Flaggen nix. Deswegen ist es da okay, ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, und dann würde ich sagen, haben von dieser Schiedsrichter, muss man sagen, also ich bin überhaupt kein Fan von Schiedsrichter-Bashing, weil die machen auch nur ihren Job und geben ihr Bestes. Die wollen ja auch gut aussehen auf so einer Bühne. Die Schiedsrichter haben nicht ihr bestes Spiel gemacht. Und das kann ich jetzt gönnerisch sagen, weil die Eagles danach noch 2-mal sehr profitiert haben von den Schiedsrichterentscheidungen. Beispielsweise Saquon Barkley, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Also wir sind ja erst da vorne. Lass beide Flaggen weg, alles wunderbar. So gab es bei der Flaggen auch okay.
Kaum nennenswerter Pass-Rush von den Chiefs in diesem Drive. Eine gewohnt starke O-Line der Eagles verschafft Jalen Hurts genug Zeit. Auch der Blitz-Pickup funktioniert richtig gut, unter anderem durch Saquon Barkley. Das führt zu einem langen Ball auf Jahan Dotson. Wo kam der denn her? Der gefühlt den Touchdown macht, aber leider kurz vor der Endzone dann ja schon mit dem Knie unten. Ist nicht schlimm. An der 1, Tim, wissen alle, was kommt. Und super Touch übrigens von Jalen Hurts bei diesem Pass. Das Ballplacement war das ganze Spiel über richtig, richtig stark. MVP, MVP. Übrigens auch bei diesem hohen Ball auf Goddard, über den wir gerade gesprochen haben. Ich glaube nämlich einfach, dass er den mit Absicht so hoch platziert, um den Größenvorteil und damit das Mismatch von Goddard gegenüber McDuffie zu nutzen. Kann auch sein, oder?
Ja, also definitiv. Deswegen, ich will auch keine Diskussion mehr hören. Ich meine, unter den Eagles-Fans zum Glück findet sie eh nur selten statt. Aber ich möchte keine Diskussion mehr hören, dass Jalen Hurts nicht werfen kann. Das haben wir im Super Bowl vor 2 Jahren gesehen, was für eine unfassbare quasi Throwing-Performance er abgeliefert hat. Und jetzt schon wieder. Du sagst es komplett richtig. Dieses Ball-Placement, auch später nochmal, kommen wir drauf, Devontae Smith, das war unfassbar gut. Diese Reads von ihm, immer das 1-zu-1-Matchup zu erkennen und genau zu wissen, wo muss der Ball jetzt hin, wie kann der Verteidiger nicht drankommen. Das war unfassbar gut. Und dann Dotson hatten die Chiefs auch nicht auf dem Schirm. Das war wieder ein 1-zu-1. Wunderbar. Ich dachte auch schon, er wäre drin gewesen. Aber man hat dann ja auch in der Wiederholung gesehen, das Knie war leider zu früh unten. Und du hast gesagt, wir wussten, was kommt. Und das Geile ist auch, und ihr müsst es euch einfach anfangen, dieses Mic'd-Up von der NFL, das haben die so geil gemacht, wo die Eagles im Huddle zusammenkommen und dann Jalen Hurts gar nicht den Spielzug ansagt, sondern sagt, you know what's coming. Und seine alle Teamkollegen wissen, ja klar kommt jetzt natürlich der Tusch, ja. Und er war ja dann auch mit Saquon und der O-Line gestern ja nochmal auch, ich weiß nicht, Jimmy Fallon oder wer auch immer diese Night Show da heißt, schon mal da. Jimmy und da wurde auch, genau, wurde dann mal gefragt, wie nennt ihr das eigentlich? Und er hat es nicht verraten, ne? Also sie nennen es ja weder Brotherly Shove, noch nennen sie es Tush-Push. Es gibt irgendeinen Insider-Begriff, aber da in dieser Situation sagt er einfach nur Hurts zu seinen Jungs, ja, ihr wisst, was jetzt kommt, und haben sie das Ding reingeschoben.
Saquon Barkley ist übrigens nur dahin gegangen unter der Bedingung, dass die O-Line auch mitkommt. Auch das zeigt wieder, was für ein Teamplayer, was für ein Leader er in dieser Mannschaft ist. Und guckt euch bitte den Teaser zu Jimmy Fallons Sendung an, wo er zum ersten Mal im Gang, also vor Beginn der Sendung, auf Saquon und Jalen Hurts trifft. Da gibt's nämlich eine kleine Side-Note in Richtung Halftime-Show, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Mit ein paar Style-Punkten für Jimmy Fallon, das auf jeden Fall. So, also der Tush-Push ist drin. Und die Eagles gehen in Führung in diesem Super Bowl 59 und zwar mit 7-0, weil Jake Elliott, über den mein Sohn Mats übrigens immer sagt, Papa, Jake Elliott sieht so normal aus, der sieht aus wie so ein Familienvater, das fand ich total witzig, als er das gesagt hat, den Extrapunkt reinkickt. Er hat das ganze Jahr gestruggelt, aber in diesem Spiel hat er gezeigt, dass er immer noch einer der besten Kicker dieser Liga ist. 4 von 4 Extrapunkten, 4 von 4 Field Goals. Damit schon 9 von 9 in seiner Super Bowl-Karriere. Das Bemerkenswerteste, Jake Elliott stand schon ungefähr 5,5 Stunden vor dem Spiel auf dem Feld. Ich war sehr, sehr früh da, hab's wirklich gesehen und hat sich warm gekickt, hat Field Goals gekickt aus allen Richtungen, aus allen Entfernungen. 5,5 Stunden warm kicken. Nervosität oder absoluter Fokus, Tim? Du darfst jetzt schwärmen.
Ja, ich habe seinen neuen Spitznamen gelesen, dem ihm tatsächlich die NFL gegeben hat, nämlich Jake the Make Elliott.
The Make, ja.
Und du hast wahrscheinlich dieselbe Statistik gesehen, wie ich auch. Einer, und ihr wisst es ja da draußen, und wir machen das ja seit Wochen, reden wir darüber, seit Jahren kann man schon sagen, seitdem es diesen Podcast gibt, erwähne ich ja immer wieder meine Liebe für die Special Teams und auch meine Vorliebe für Jake Elliott, einfach so als Typen, als Normalo, als Kicker, der einfach seinen Job macht und weiß Gott kein einfaches Jahr hatte, und auch, brauchen wir nicht drum herum reden, um seinen Job gespielt hat, das muss man ganz klar sagen. Jake the Make Elliott ist jetzt der einzige Player in der Super Bowl History, und wir wissen alle, es gab 59 davon, der bei mindestens 5 Field Goal Versuchen alle getroffen hat. Also vielleicht mal ganz kurz die Top 4. Jake Elliott ist die Nummer 1 mit 9 von 9 Field Goals, einer dementsprechend logischerweise 100%igen Trefferquote. Danach hat Harrison Butker auch 9 Field Goals, aber hat einen verschossen. Stephen Gostkowski, der ein oder andere von euch wird ihn noch kennen, von den New England Patriots, 7 gemacht, nur eine 77,8er Trefferquote. Und dann gibt es einen gewissen Adam Vinatieri, kennt ihr auch alle, Colts-Legende, mit 7 Field Goal, aber halt eben auch nur 70% Trefferquote. Das heißt, Jake Elliott hat Geschichte geschrieben, und der Mann war da. Das erste Field Field-Goal war noch knapp rechts drin. Danach die Dinger alle perfekt reingenagelt. Also eine unfassbar großartige Performance, die er da abgeliefert hat. Kann ich nur sagen, Hut ab bei dem Druck, den er hatte. Nicht nur Super Bowl, sondern auch um seinen Job gespielt, seine Zukunft der NFL. Alles ausgeblendet.
Da haben sich die 5,5 Stunden auf jeden Fall gelohnt. Das letzte Field Goal war auch richtig lang, ne? War das 60?
Ja. Ich habe die Zahl nicht mehr auf dem Schirm, aber irgendwas, also auf jeden Fall weit über 50.
Ja. So, ein erneuter Punt der Chiefs verschafft den Eagles wieder den Ballbesitz mit richtig guten Plays auf Devontae Smith, auf Jahan Dotson. Wir haben das Stichwort Ballplacement angesprochen. Wir sehen einen Designed Run von Jalen Hurts, in dem Cam Jurgens nach rechts rauspult und gemeinsam mit Saquon Barkley dann Downfield übrigens vorblockt. Auch da hat Saquon Barkley seine Qualitäten. Die Offense rollt und die Defense lässt überhaupt nichts anbrennen zu dem Zeitpunkt. So sieht ein potenzieller Super Bowl Champion aus. Bis zum Beginn des zweiten Quarters. Blitz kommt bei 3rd and 10. Jalen Hurts bekommt den Ball gerade so noch weggeworfen, nur eben leider in die falschen Hände. Interception. Turnover, Tim, das Playcalling an dieser Stelle, das konnte ich total nachvollziehen. Mir hat ein RTL-Kollege direkt geschrieben, was für ein dummes Play. Fand ich überhaupt nicht. Und wir kennen solche Situationen, machen übrigens viele NFL-Teams, Stichwort aggressives Playcalling, ne? Du hast 3rd and lang an der 30 und wirfst halt einen tiefen Ball, entweder für den Touchdown oder für die Flagge. Da spekuliert man natürlich auch in der Situation drauf. Konservativ gecallt, läufst du hier den Ball und kickst dann das Field Goal. Wie hättest du es gemacht?
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, natürlich. Ich habe mir in dem Moment gedacht, Bauchgefühl, da war Jalen Hurts genauso gehypt, wie wir das waren von dem Spielverlauf. Die Eagles waren brutal gut drin, sie hatten die Chiefs im Griff und ich hatte das Gefühl, er wollte in diesem Moment zu viel.
Zu viel, okay.
Ja, und ob man jetzt besser hätte laufen sollen oder der Ball vielleicht besser woanders hingeworfen wäre, ob der Ball vielleicht auch einfach zu kurz geworfen war, Fakt ist, er wurde halt intercepted. Und wir haben es ja gesagt, Turnover werden das Spiel entscheiden. Und das war halt nun mal der erste Turnover in diesem Spiel. Die Chiefs standen ja noch bei 0. Und dachte ich so, ah shit, das war eigentlich genau das, was du nicht willst. Deswegen vielleicht an der Stelle lieber ein bisschen konservativer, weil wenn du keine Turnover hast, wirst du das Spiel gewinnen, war meine Meinung. So, dann hat es halt schon einen und die Chiefs noch 0.
Die erste Interception übrigens von Jalen Hurts seit Anfang November. Und ein Turnover, den wir eben auf keinen Fall wollten. Die Chiefs, die wollten aber auch nicht offensiv danach. 3rd and out, wieder ein Drop von Travis Kelce. Alles entspannt für die Eagles oder doch nicht? Ich habe es im Dom gar nicht mitbekommen, aber Mekhi Becton war dann plötzlich runter und im blauen Zelt und questionable to return. Tyler Steen kam rein. Die Eagles bewegen den Ball aber trotzdem ganz gut, mit einem guten Ball auf AJ Brown zum Beispiel zum First Down. Da sieht Jalen Hurts das Matchup pre-snap, wie du es eben beschrieben hast, und gibt dann so ein Zeichen rüber, ne? Hast du das gesehen?
Ja, die Pistole.
Wieder so eine Pistole irgendwie, rüber zu seinem Receiver. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Der Ball kommt dann auch zu ihm, logisch. Und zu diesem Zeitpunkt übrigens die Offense der Kansas City Chiefs mit insgesamt 10 Plays, die Offense der Eagles aber schon mit insgesamt 10 First Downs. Field Goal am Ende dieses Drives, 10-0. Tim, du hattest einen 4th and 3 auf der 31 der Chiefs. Auch da die Frage, wärst du dafür gegangen oder war das Field Goal richtig?
Ich denke, es war richtig. Also in dem Moment, du hattest jetzt schon einen unnötigen Turnover, nimm da nochmal sicherheitshalber die Punkte mit, damit du zumindest mal, weil es, man muss ja davon ausgehen, dass Mahomes auch noch den einen oder anderen Touchdown wirft. Ja. Fand ich, du bist ja davor Riesenrisiko gegangen, wo es Interception gab, deswegen geh da mal einmal auf Nummer Sicherheit, das war schon okay, denke ich.
Check. Knapp 9 Minuten noch auf der Uhr in diesem zweiten Viertel und jetzt schlägt die Stunde von Josh Sweat. Sack gegen Mahomes, 2nd and 14. Und dann schlägt die Stunde von Jalix Hunt. Bullrush gegen Joe Tooney, den linken Tackle der Chiefs. Sack gegen Mahomes, Back-to-Back Sacks, 3rd and 16. Und dann schlägt die Stunde von Rookie und Geburtstagskind Cooper DeJean. Pick 6, sein erster Touchdown in der NFL an seinem Geburtstag, auf der größten Bühne, die man sich als Sportler wünschen kann. Was für ein defensiver Drive für die Eagles. Und rückblickend vielleicht auch der Drive, der mir in dem Moment den Satz Offense wins games, Defense wins championships ins Ohr geflüstert hat. Ich weiß, voll abgedroschen, trotzdem hat sich das so angefühlt. Bei dir auch oder was? Also hast du es auch gehört oder war es zu laut im Stadion?
Ich habe es tatsächlich gehört. Das war schon krass, weil man kennt das von Mahomes nicht. Das war ja eigentlich ein Rookie-Fehler. Ich habe auch da so die Analyse so wunderschön gesehen. Ne? Er rollt nach rechts raus und verfolgt natürlich. Ich glaube, DeAndre Hopkins wollte er adressieren mit dem Pass.
Der auch voll den komischen Drop hatte in diesem Spiel später. Was war das denn?
War nicht sein bestes Spiel. Ja. Der quasi DeAndre Hopkins kommt auch von links rüber, läuft nach rechts. Er wird natürlich verfolgt, logischerweise von, ich weiß gar nicht, ob es Mitchell war, auf jeden Fall von einem Corner der Eagles. Und absoluter Rookie-Fehler. Mahomes konzentriert sich quasi nur auf das, was von links rüber nach rechts rollt mit ihm und vergisst logischerweise, dass da noch ein Safety, beziehungsweise quasi der Slot-Corner steht, der sowieso schon auf der rechten Seite ist, der dann wiederum nach links kreuzt und schön entsprechend den Pass da einsammelt. Und dann wurde einfach wunderbar geblockt downfield. Und er macht an seinem, was für eine Geschichte, ne? Als Rookie an seinem Geburtstag macht er da den Pick 6 und macht den Touchdown.
Ist die NFL wohl doch geskriptet?
Die Situation kannst du nicht skripten. Da waren so viele verrückte Sachen dabei. Und unabhängig davon glaube ich es nicht.
17-0 und ich kaufe mir übrigens ein Cooper DeJean Jersey. Sind aber, glaube ich, ausverkauft gerade. Ich will unbedingt eins haben.
Die kommen wieder. Keine Angst, er hat ja noch ein paar Jahre Vertrag.
Gut. Brandon Graham kam dann rein und du hast es zu Beginn auch kurz angesprochen. Es gibt so viele Geschichten, so viele Storylines in diesem wunderbaren Super Bowl 59. BG also drin, hat uns total gefreut. Was für ein Comeback, was für eine Geschichte, ne? Trizepsruptur in Woche 6 in seiner letzten Saison. So will wirklich niemand seine Karriere beenden. Wie traurig wir waren. Und er darf dann tatsächlich nochmal spielen im Super Bowl. Und gewinnt das Ding mit den Eagles. So willst du nämlich deine Karriere beenden. Schöner geht's ja gar nicht. Mindestens genauso schön der nächste Sack dann gegen Patrick Mahomes bei drittem und lang. Diesmal war der Kollege Milton Williams dran. Die Chiefs müssen wieder punten. Und da gab's erste Stimmen, die gesagt haben, also jetzt aus meinem Umfeld, Mahomes tut mir gerade ein bisschen leid. Sag du doch mal, was war's denn jetzt? Also war das die schwache O-Line der Chiefs und damit schlechte Protection für Patrick Mahomes? Oder war es eben eine richtig starke D-Line der Eagles? Eine Zahl, die ganz viel aussagt in diesem Zusammenhang. Am Ende waren es 6 Sacks gegen Mahomes und die Eagles haben eben nicht einen einzigen Blitz gezeigt, ne?
Ja, und deswegen, man sagt auch ja jetzt schon, dass das eine der besten D-Lines ever war in der Geschichte der NFL. Ja. Ich hatte es ja auch ein bisschen aufgedröselt, dass einfach 4 D-Liner, natürlich in der entsprechenden Rotation, also ich fand auch Moro Ojomo hat ein überragendes Spiel gemacht. Er hat eine 26, Moro Ojomo hat tatsächlich die höchste Pass-Rush-Win-Rate aller Eagles-Spieler. In 26,3% seiner Snaps hat er den Pass-Rush gewonnen. Also Moro Ojomo, 7th-Runden-Pick, unfassbar von Howie Roseman, wieder den irgendwo ausgegraben zu haben. Dann der Rookie, Jellix Hunt, der ja eigentlich gar kein Defensive End war im College, hat die zweithöchste Pass-Rush-Win-Rate gehabt von 23,5%. Da haben wir also ganz, ganz junge Rookies, die jetzt auch gerade auf dieser D-Line-Position ja über die Jahre erst ihr komplettes Potenzial entfalten, wenn sie natürlich auch stärker werden, älter werden, erfahrener werden. Unfassbar, ne? Dann irgendwie Josh Sweat hatte in Summe 7 Total Pressures. Das ist richtig, richtig krass.
2,5 Sacks, glaube ich, am Ende.
Ne? Ja, unfassbar. Und Milton Williams hat ja das Spiel seines Lebens gemacht, war auch der tatsächlich von PFF highest gegradete Spieler aller Eagles mit einem 91er Rating. Danach kam Cooper DeJean mit 90,9 und dann auch schon Moro Ojomo und Oren Burks, der vierthöchste, wo alle Bedenken hatten, shit, jetzt ist quasi Nakobe Dean raus, hat wieder unfassbar Next Man Up gespielt. Dann kam Jalen Hurts bei PFF mit einer 86,7 und Lane Johnson. Also was die Eagles da abgerissen hat, unfassbar. Also gerade natürlich Josh Sweat natürlich hier mit 2,56, 3 Quarterback-Hits, also von ihm und vor allen Dingen auch Milton Williams mit dann irgendwie dem Forced Fumble. Da träumt, glaube ich, Mahomes die ganze Offseason noch von.
Also Tim hat es ganz klar beantwortet. Es war die Stärke der Defensive Line der Philadelphia Eagles, die gute Rotation. Auch das ist wichtig, ne? Gerade wenn die D-Line oder die Defensive insgesamt viel auf dem Feld ist, brauchst du die Rotation. Und das ist total aufgegangen. Mekhi Becton inzwischen übrigens wieder zurück. In einem super wichtigen Drive für beide Teams, dann mit noch knapp 4 Minuten auf der Uhr in Halbzeit 1. Warum? Naja, die Chiefs brauchen unbedingt einen Stop. Und als Eagles Offense weißt du, wenn du die Uhr runterspielst und hier nochmal scorest und zu 0 in die Halbzeit gehst, sieht's mal richtig gut aus. Und die Chiefs schießen sich gleich zu Beginn selber ins Knie. Bei 2. und 26 gibt es eine Flagge gegen das Team von Head Coach Andy Reid. Unnecessary Roughness, und damit halten sie den Drive der Eagles am Leben. Leider nur kurz. Kurz nach dem Two-Minute-Warning müssen die Eagles nämlich punten. Mahomes nimmt sich den Ball und wirft ihn im allerersten Play in die Arme von Zach Bourne. Und wieder war es einfach unglaublich zu erleben, was im Stadion passierte. Übrigens, kurze Episode zu Zach Bourne, das muss ich einfach erzählen. Meine Tochter hat nach dem Spiel, die hat einen Tag später die Highlights geguckt, also Spiel Relive geguckt, und sagt plötzlich zu mir: Papa, du hast doch gesagt, Saquon Barkley spielt in der Offensive, wieso hat denn der eine Interception gefangen? Und ich so, hä? Hat er nicht? Und sie so, doch, doch, hat er. Der Kommentator hat gerade gesagt, Zach Bourne mit der Interception. Und ja, jetzt checkst du es auch, ne? Ich habe es in dem Moment auch erst gecheckt. Sie hat eben nicht Zach Bourne, sondern Saquon verstanden. Ja. Das fand ich total süß. Ich so, nee, Zach Bourne, weil Zach Bourne kannte die natürlich nicht, ne? Ja. Und sie dachte halt, Saquon Barkley ist so ein geiler Spieler, spielt halt auch Defense und fängt Interceptions. Ja,
beide Seiten des Balles.
Fehlt noch, genau. Ja. Anyways, mit diesem Pick, super Catch übrigens auch, ne? So ein Diving Catch. Ja. Stehen die Eagles
großartig
dann in
gemacht.
Ja, wirklich gut gemacht. Stehen die Eagles dann in der Red Zone der Chiefs. Pass auf AJ Brown auf so einer Crossing Route. Touchdown Eagles. Mekhi Becton tanzt mit AJ Brown in der Endzone. Und wir tanzen auf der Tribüne, Tim. 24-0 zur Halbzeit. Ich sag's nochmal. 24-0. Und wir durften gleich in die Halbzeit reintanzen und weiter tanzen. Die Halftime Show von Kendrick Lamar stand nämlich an. Lass uns kurz drüber quatschen, aber es ist schon so viel gesagt. Also ich habe einen Satz dazu. Du darfst zuerst.
Ich formuliere es auch mal neutral. Ich meine, ich hatte es ja auch schon mal geteased. Ich bin jetzt nicht so der krasse Hip-Hop-Fan. Dementsprechend würde ich sagen, jemand, der Hip-Hop mag, fand die Performance oder das Lied oder den Auftritt von Kendrick Lamar, glaube ich, sehr, sehr gut. Mir persönlich, weil es nicht so meine Musik ist, hat das jetzt nicht so viel gegeben. Objektiv gesehen war die Show sehr schön choreografiert. Also auch mit dieser Amerika-Flagge, die dann irgendwie dargestellt wurde und sowas. Das war schon ganz nett. Ich glaube, Flo und ich haben es auch beim letzten Super Bowl gesagt. Die Show ist nicht darauf ausgelegt für die Menschen im Stadion, sondern für die Leute vor den TV-Geräten. Du kriegst diese kleinen Feinheiten oftmals gar nicht mit. Also ich habe zum Beispiel diese Serena Williams und so ein paar Andeutungen gar nicht wirklich richtig realisiert im Stadion. Es war nicht spektakulär. Also wir haben ja schon mal irgendwie Lady Gaga vom Dach springen sehen und irgendwie andere Geschichten. Von daher, unterm Strich, es war nicht meine Musik. Es war, ich kann ja nur die Technik bewerten, war grundsolide performt. Und ja, so würde ich stehen lassen. Aber ich glaube, für Hip-Hop-Fachleute, für Leute, deren Musik das ist, die fanden es bestimmt toll.
Also ich bin Kendrick Lamar-Fan. Ich feiere das Album total. Ich feiere seine Mucke total. Ich will einfach nur sagen, Hip-Hop ist eine Kultur, in der es darum geht, eine Message zu verbreiten und eine Message mit Gehalt. Und gerade im Rap ist es so, dass man eine Message verbreiten will. Die Art und Weise, wie Kendrick Lamar das auf dieser Bühne gemacht hat, ist super gutsy, und ich fand das im Nachgang, weil man im Stadion eben nicht so viel gesehen hat, im Nachgang und so mit ein bisschen Auseinandersetzung mit dieser Halftime-Show absolut unglaublich gut. Guckt mal, was da so drin steckt, und macht euch dann nochmal ein Bild, vielleicht auch fast schon so ein bisschen unabhängig vom Genre, von der Musik und so, aber die Message, die da drin steckt, der Punch dieser Messages, die da drin stecken, ist wahnsinnig imposant. Insofern, geile Halftime-Show, lege ich mich fest. So, dann rein in die zweite Halbzeit. Und ich war noch nicht komplett entspannt übrigens. Du spielst ja immer noch gegen Patrick Mahomes. Ist aber eigentlich ein ganz spannender Gedanke. Sind die Chiefs zu naiv, wenn sie glauben, Mahomes kriegt es irgendwie hin, das Spiel noch zu gewinnen?
Nein, oder vielleicht um da reinzukretschen, ich glaube es nicht, weil ihr habt es ja dann, oder das seht ihr auch im Mic'd Up, ich weiß gar nicht, welcher Spieler es war, der irgendwie dann zwischendurch mal zu Jalen Hurts geht und sagt, hey, hier, lach doch mal, entspann doch mal und sowas. Und er so, nee, macht er nicht, weil irgendwie auf Englisch hat er dann übersetzt gesagt, das Spiel vor 2 Jahren, wo die Eagles ja auch geführt haben, hat seine Seele verändert. Und er glaubt erst daran, wenn die Uhr 0 Minuten anzeigt, dass sie gewinnen. Also der Mann war komplett locked in, weil er natürlich auch vorbelastet war für das, was ein Patrick Mahomes leisten kann.
Und dann hat man auch auf der Seite der Kansas City Chiefs an der Sideline immer wieder so Durchhalteparolen gehört. Ey, komm, wir machen das, wir können hier noch zurückkommen und so. Hat NFL Memes sich natürlich gleich wieder einen Spaß draus gemacht und hat gesagt, guck mal, die wollten unbedingt in die Doku danach. Mit diesen Durchhalteparolen fand ich auch ganz witzig. Naja, aber wir waren gespannt, wie die Chiefs da rauskommen aus der Kabine. Sie hatten ja den Ball und sie haben das Spiel gleich relativ schnell gemacht, ne? Also schnell auch wieder nach den Plays an die Line of Scrimmage. Warum? Natürlich, weil du die Defense dann eben auch müde machen willst. Sie sind den Ball auch mal gelaufen über Isaiah Pacheco, aber auch gleich dann schon der Sack Nummer 4 war es, glaube ich, diesmal von Jordan Davis und Sack Nummer 5 und damit der zweite von Josh Sweat. Punt und Ballbesitz gleich wieder für die Eagles. Josh Sweat hat ja übrigens nach dem Spiel gesagt, ich glaube, war das nicht Josh Sweat? Er hätte eigentlich den MVP-Titel verdient. Jalen Hurts sei aber irgendwie auch einigermaßen vertretbar. Also wollen wir hier nochmal kurz die große Jalen Hurts Appreciation aufmachen? In dem Drive, ja, der dann folgt, hat er nämlich unter anderem ja noch zwei richtig wichtige und gute Runs, ne? 72 Yards Rushing am Ende, hatte auch noch keinen Quarterback im Super Bowl.
Ja, er hat seinen eigenen Rekord damit gebrochen, ne? Den hat er ja aufgestellt vor 2 Jahren gegen die Chiefs.
Waren zwei weniger, mit 70. Ne?
Ja, genau. Genau, mit 70. Jetzt hat er 72. Er hat 77% seiner Pässe completed für 221 Yards, 2 Touchdowns. Also das war eine unfassbar krasse Performance. Ich meine, jetzt in 2 Super Bowls hat er 44 von 60, 525 Passing Yards. Also das ist ja wirklich absurd. 142 Rushing Yards, 9 Big Time Throws, 7 Touchdowns in 2 Super Bowls und 92er PFF-Grade. Also auf der großen Bühne, also wir haben es vor 2 Wochen gesagt, gab es diese Aussage von Nick Sirianni, all he does is winning. Und tatsächlich ist das so. Also der Mann kennt offensichtlich keine Nervosität. Es gibt nur 2 Quarterbacks in der langen Geschichte der NFL, die in multiplen Super Bowls mehr als 70% ihrer Pässe angebracht haben und auch mehr als 3 Touchdowns hatten, nämlich Tom Brady und Jalen Hurts. Mhm. Das ist total krass. Das ist total krass. Also der Mann ist komplett zu Recht MVP geworden. Natürlich hat Sweat auch ein überragendes Spiel gemacht, aber natürlich hängt dann aber eben auch, weil es der wichtigste Spieler im Football ist, das natürlich meistens am Quarterback ab, und ohne diese Performance von Hurts wäre das Spiel auch nicht so ausgegangen. Eine geteilte, unfassbare Statistik habe ich noch für euch mitgebracht, nämlich, dass es bisher nur ein Quarterback-Wide-Receiver-Duo gibt in der Geschichte des American Footballs, die gemeinsam ein Championship am College gewonnen haben und einen Super Bowl. Nämlich Jalen Hurts tatsächlich mit Devontae Smith.
Devontae Smith, ja.
Das ist verrückt, oder? Also, dass das noch nie gegeben hat. Und nächster unfassbarer Fun-Fact. Ich weiß gar nicht, ob wir beide auch drüber gesprochen haben. Dass es noch nie vorgekommen ist, dass in einem Super Bowl ein Spieler, das kommt dann später noch, ein Spieler von Georgia einen Touchdown gemacht hat. Dass einfach dieses College Powerhouse Georgia noch keinen Spieler hervorgebracht hat, das quasi einen Touchdown erzielt hat. Also das ist ja auch komplett verrückt. Und in diesem Spiel wurden Rekorde um Rekorde aufgestellt. Und um das vielleicht das Thema zu beenden, Jalen Hurts, eine unfassbare Leistung. Es sind ja auch ikonische Bilder danach erstanden. Hab mich so ein bisschen an Michael Jordan erinnert, ne? Wie er mit der Zigarre und dem Pokal.
Witzig. Mit dem Pokal und der Zigarre. Ja, ich habe heute noch zu Mats gesagt, Michael Jordan, von Michael Jordan gibt es so ein ähnliches Bild und habe es ihm gezeigt. Ich warte auf das T-Shirt. Also wenn es das nicht als T-Shirt gibt, dann weiß ich auch nicht. Oder das als Poster vielleicht, ist auch geil, oder?
Ja. Ja, also das hat mich auch total an Michael Jordan erinnert. Und
total.
Also diese, das kam ja auch danach immer schon, und auch die nach dem Pass, ich glaube, das war der Pass dann auch, diese tiefe Bombe auf Devontae Smith, wo dann die komplette O-Line zu ihm hingeht und irgendwie Mailata sagt, ja, alle haben dich irgendwie gehasst und abgeschrieben, und dann kommen die anderen und sagen auch noch was in der Richtung, und du merkst richtig so, wie alle sich für ihn gefreut haben und einfach Jalen Hurts so locked in war. Also auf dieser Bühne so kalt zu spielen, ich meine, wie gesagt, wir brauchen die nächsten Jahre keine Diskussion mehr führen, oder was für ein krasser Quarterback Jalen Hurts ist. Da haben die Eagles einen unfassbaren Franchise-Quarterback. Wir haben ja auch schon kritisch im Podcast diskutiert. Er hat jetzt endgültig alle ruhig gestellt, und die Diskussion, ist es jetzt ein Top-5-Quarterback in der NFL oder nicht, ist komplett egal, geht auch nämlich am Thema vorbei. Es geht ja darum, mit welchem Quarterback kannst du Super Bowls gewinnen, und jetzt ist eben Jalen Hurts ein Super Bowl-Winning-Quarterback, und die Diskussion haben sich für alle Zeiten erledigt, und die Eagles können sehr, sehr froh sein, dass sie ihn als Quarterback haben.
Dürfen wir trotzdem noch über Jalen Hurts diskutieren und die Qualität von Jalen Hurts in Zukunft im Brotherly Talk?
Sachlich diskutieren können wir immer, aber meine Meinung, ich war ja immer auch der ihn verteidigt hat, ist auf jeden Fall gesetzt. Und natürlich wird er irgendwann vielleicht auch mal ein Decline haben seiner Leistung. Deswegen, ja, wir werden natürlich auch weiterhin objektiv die Leistung von Jalen Hurts diskutieren.
Das
aber er ist ein großartiger Super Bowl Winning Quarterback.
Ist so. Ein Field Goal von Jake Elliott, das nächste, erhöht das Ergebnis auf 27-0. Die Chiefs müssen jetzt einfach aufs Board. Mahomes mit einem ewigen Scramble. Hat er ein paar von in diesem Spiel, bei dem Travis Kelce einfach in der Gegend rumsteht, wie Falschgeld. Aber er hat immerhin seinen ersten Catch in diesem Drive dann auch und in diesem Spiel überhaupt. Bei 4. und 3 gehen die Chiefs dann dafür, müssen sie ja auch. Und Avonte Maddox verteidigt diesen Pass. Damit Turnover on Downs bei 2:47 noch auf der Uhr im dritten Quarter. Und bei 2:47 auf der Uhr im dritten Quarter erinnert ihr euch hoffentlich an die Situation, die ich eingangs beschrieben habe. Genau die Situation, die für mich so der Dagger war in diesem Spiel. Dieser 46-Yard-Touchdown-Pass auf Devontae Smith, das Play, das die Chiefs endgültig gebrochen hat, meiner Meinung nach. Und für mich eben der Moment, in dem ich gesagt habe, es ist wirklich wahr, die Eagles gewinnen dieses Footballspiel. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause rüberkam, wie es bei euch zu Hause war, wie ihr es so vernommen und aufgenommen habt. Viele waren ja schon zur Halbzeit total entspannt. Ich kann euch aber sagen, im Stadion hatte ich eher das Gefühl, dass die Eagles-Fans nach diesem Play angefangen haben zu feiern, oder?
Ja, das war so, definitiv. Also keiner hat zu früh gefeiert, alle waren ungläubig und alle hatten Angst, dass man es noch aus der Hand gibt. Also das kann ich nur bestätigen, das war definitiv so. Weil im Stadion catcht dich es nochmal anders. Du merkst, du bist da viel näher dran, du spürst das richtig, was da für eine Spannung drin liegt. Das, was du am Anfang so wunderbar Gänsehaut verursachend beschrieben hast, muss man, glaube ich, auch nochmal rausstellen. Ihr erinnert euch alle an den Super Bowl 2017, als die Eagles gewonnen haben. Da ist dann Nick Foles rausgegangen zu Doug Peterson und hat dann gesagt, you want Philly, Philly. Und dann ist dieser legendäre Spielzug entstanden, für den es jetzt auch eine Statue gibt, vor dem Link. Und ich glaube, der legendäre Spruch in diesem Super Bowl wird wahrscheinlich sein, dass, und du hast es eben auch schön gesagt eingänglich, wo Nick Sirianni, der dann offensichtlich doch auch irgendwie nicht ein ganz so großer Trottel ist, wie der ein oder andere da draußen vielleicht denkt, natürlich nicht unter den Eagles-Fans, das ist klar, aber Pat McAfee hat so schön gesagt, maybe Nick Sirianni isn't some big dumb dipshit. Das ist immer so eine Lieblingsäußerung, weil er natürlich auch immer Sirianni verteidigt hat, der richtig viel auf die Nase bekommen hat, irgendwie über das ganze Jahr. Flo, wir wissen ja auch, du magst ja auch manchmal seine Attitude nicht. Und auch zu Recht gibt es natürlich Dinge, die man da kritisch hinterfragen kann. Aber dieser Nick Sirianni sagt dann zu Kellen Moore, if we score, it's over, just call it. Also diese wirkliche Ansage, sei aggressiv, Junge, geh dafür und dann machen sie diese tiefe Bombe auf Smith. Das war einfach großartig. Und ja, jetzt hat Nick Sirianni, und das vielleicht an dieser Stelle nochmal direkt ergänzend, noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Und ich glaube, jeder kann davon ausgehen, dass Howie Roseman und Jeff Lurie als Besitzer der Eagles ein großes und gesteigertes Interesse haben, den Super Bowl Winning Coach, der ganz offensichtlich, und das haben wir auch immer wieder gesagt, eine unfassbare Winning Percentage hat, nämlich mit über 70% und die höchste aller aktiven Coaches damit auf sich vereinigt, bei sich hat. Und Sean McVay über ihn sagt, dass er einfach einer der most disrespected Coaches in der Liga ist, obwohl er so ein großartiger Head Coach ist. Ja, dass eben dieser Nick Sirianni jetzt einen neuen Vertrag angeboten wird, weil du willst natürlich nicht in die letzte Saison gehen mit einem auslaufenden Vertrag. Also das ist ja sozusagen Worst Case, egal in welcher Sportart. Ja, und jetzt sind die Diskussionen schon losgegangen. Was da jetzt wohl für Zahlen in dem Raum stehen. Man geht davon aus aktuell, dass Nick Sirianni in seinem aktuellen Job so zwischen 7 und 8 Millionen Dollar kriegt, was mittlerweile sehr wenig ist für einen Headcoach eines sehr guten Footballteams. Wir sehen jetzt auch, was da draußen gezahlt wird, beispielsweise bei den Jacks, irgendwie mit 13 Millionen, was ja irgendwie kolportiert wird. Entsprechend geht man jetzt davon aus, dass Nick Sirianni in die Riege der absoluten Top-Verdiener vorstoßen wird. Und es wird gemunkelt, dass er einen 4-Jahres-Deal mit 60 Millionen Dollar kriegen würde. Das ist so die eine Zahl, die man gehört hat. Die anderen sagen, dass er wohl bis zu 20 Millionen Dollar vielleicht sogar kriegt pro Jahr. Also aus meiner Sicht hochverdient. Und das ist ja auch so ein Ding, ne, in den USA. Dort wird über Gehälter ganz anders diskutiert als hier. Also gerade auch, wenn man die Diskussion sieht von Pat McAfee mit seinen Jungs. Also einfach dieses Gönnen so. Der hat's verdient, schüttet ihn zu mit Geld. Diese Neiddebatten gibt's dort nicht. Und hey, ich glaube, jeder gönnt es ihm jetzt auch. Und ich glaube, jeder Eagles-Fan, weil selbst wenn er einen schwierigen Charakter hat, nehmen wir mal an, es wäre so, und selbst wenn er vielleicht auch speziell ist, brauchen wir gar nicht kommentieren, er hat bewiesen, er kann einen Super Bowl gewinnen. Er hat auch bewiesen, dass es als richtig richtig bescheiden gelaufen ist vor der Bye-Week, dass er diesen Turnaround hinkriegt, dass er niemals den Lockerroom verloren hat, dass er, und das sieht ihr in dem Mic'd Up, das seht ihr in allen Interviews, dieses Team so eine unfassbare Einheit da geschaffen hat, dass einfach natürlich die Eagles jetzt diesen Vertrag verlängern müssen und wir hoffentlich noch sehr, sehr lange Zeit über den ein oder anderen Spleen von Nick Sirianni werden diskutieren dürfen.
Xavier Worthy, der ein gutes Spiel gemacht hat, scored im nächsten Drive für die Chiefs, der amtierende Champion, damit endlich auf dem Board, so spät im Spiel. Wahnsinn. Two-Point-Conversion ist nicht erfolgreich, damit steht es 34-6 und noch 34 Sekunden im dritten Viertel. Heißt auch, die Chiefs können hier noch keinen Onside-Kick anmelden, Tim. Ist nämlich seit dieser Saison nur im vierten Quarter erlaubt. Deswegen ging das da noch nicht. Jake Elliott erhöht dann auf 37-6, heißt auch Four-Possession-Game, unter 10 Minuten noch zu spielen. Da muss
vielleicht
ein kleines
mal eine ganz kurze Ergänzung, wir einfach nochmal Fun-Fact-mäßig hier reinschmeißen. Also vielleicht habt ihr es mittlerweile alle schon gelesen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Chiefs sind zum ersten Mal über die Mittellinie gekommen, als noch 2 Minuten 24 im dritten Quarter zu spielen waren. Zieht euch das mal rein, das gibt's doch gar nicht.
Doch, im Super Bowl 59 gibt's das. Und ein kleines Football-Wunder gibt's dann auch. Das kommt nämlich durch den Mann, den du gerade schon so erwähnt hast und hochgehoben hast, Milton Williams. Strip Sack gegen Mahomes. Die Eagles recovern den Ball. Mahomes kriegt auch noch richtig, also eine gewischt von Jalen Carter in diesem Play. Das
Im
sieht
Übrigen
echt
kann man auch
aus.
Eine Flagge schmeißen.
Ja, ja. Sah auf jeden Fall heftig aus. Und
kassiert.
Ich fand, das war dann so die endgültige Demütigung. Und das war der Doppeldagger der Philadelphia Eagles. Der Doppeldagger. Das ist eigentlich ein guter Sendungstitel. Und dann gibt's eben noch ein Field Goal von Jake Elliott. Also dieses Play, das sah brutal aus. Einfach brutal, wie der da von hinten rumkommt, in den Wurfarm greift und dann kriegt er von vorne noch einen mit. Da hat er mir auch ein bisschen leid getan, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber die Freude überwiegt dann natürlich, ist doch klar.
Das ist so. Also das war schon hart. Also der hat wirklich richtig kassiert in diesem Spiel. Mhm. Und dann kann man sagen, kam die Stunde der Backups, ne? Und dann hat Kenny Pickett jetzt einen Super Bowl-winning Quarterback.
Ja, der darauf geht irgendwie und mit der Victory Formation in diesen Super Bowl Sonnenuntergang reiten darf, irgendwie cool. Der Rest des Spiels, und du sprichst es an, ist ja gar nicht mehr so wichtig, ne? Weil die Scores der Chiefs, dann DeAndre Hopkins scored noch, Xavier Worthy, ja im Grunde alle schon Trash-Time-Scores sind. Sirianni, das wollen wir noch erzählen, bekommt die Gatorade-Dusche, das habt ihr alle gesehen, die beste Dusche seines Lebens. Und kurze Zeit später duschen sie halt alle, ne? Im grün-weißen Konfetti-Regen duschen sie alle.
Und das auch gab's, glaube ich, noch nie, dass irgendwie über 2 Minuten vor Ende in einem Super Bowl schon diese Gatorade-Dusche rauskam.
Ja.
Also da sieht man was, wie absurd diese Performance der Eagles war im positiven Sinne.
Freudentränen da unten und ganz, ganz viele Emotionen. Wir haben uns dann auch in den Armen gelegen, kurze Zeit später, haben Fotos gemacht, das war voll schön. Also so viele Emotionen, so ein unvergessliches Erlebnis. Tim, für dich ja besonders nach dem Spiel, du hast die Eagles ja auch noch besuchen dürfen.
Ja, ich hatte das große Glück, dann noch zu der Afterparty des Teams gehen zu können. Das war wieder im Hilton. Und da ist auch dieses Verwackelte. Wenn ihr es noch nicht macht, folgt unserem Insta-Account. Da werden wir übrigens, Flo und ich, auch noch in den nächsten Tagen und Wochen, jetzt haben wir eine lange Offseason vor uns, auch viele, viele Eindrücke und Bilder und Videos noch posten. Also von daher folgt gerne unserem Insta-Profil. Da werdet ihr die einen Einblick bekommen. Da ist dann auch dieses verwackelte Video entstanden. Wahrscheinlich nehme ich das raus und stelle es nochmal in scharfer Qualität rein, weil ich habe das auch nochmal richtig aufgenommen. Ich wollte nämlich für euch, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, wobei es war mitten in der Nacht, da war noch keiner wach, auch live gehen. Aber da war zum einen der Empfang so schlecht und zum anderen, wie gesagt, habt ihr eh alle geschlafen. Das war cool. Also da waren dann alle Spieler logischerweise Vince Lombardi Trophy, haben dort gefeiert. Ich glaube, da war logischerweise von denen keiner mehr nüchtern. Ich muss es zugeben, ich war es auch nicht mehr. Man wird auch nur einmal live dabei sein, Super Bowl Champion als Fan, nicht als Spieler. Und das war krass. Und die Feiern dort sind auch nochmal ganz anders. Natürlich ist Flo hätte es geliebt. Ist natürlich die Partymucke ist natürlich nur Gangster-Rap. Ja? Und die haben es dort krachen lassen. Dort sind natürlich irgendwie alle Stars rumgelaufen, von irgendwie Bradley Cooper bis Shane Gillis und diverse andere noch. Dann auf der Bühne waren die Rapper-Freunde. Ich kannte auch viele von denen gar nicht. musste man erklären lassen, wer das alles war. Irgendeiner von denen hat auch irgendwie einen Grammy gewonnen, als irgendwie Rapper. Die sind dann irgendwie live aufgetreten mit dem Team oben. Big Dom war oben, hat gefeiert. Nick Sirianni war komplett im Feierrausch. Das, mit der Zigarre im Hotel, ja. Also das sind die rumgelaufen. Ich glaube, das Hilton fand es nicht so witzig. Das war so cool, dieser Vibe, diese Stimmung, diese Ausgelassenheit. Und das war was ganz Besonderes, da dran zu sein. Und wie gesagt, wir werden noch ein paar Bilder und Videos euch zeigen. Natürlich bin ich da jetzt nicht zu jedem Spieler hingegangen. Das gehört sich auch nicht. Ich habe es ja vorhin gesagt, das ist in den USA nicht üblich. Aber was ich natürlich gemacht habe, und das werde ich euch noch zeigen, zu einem bin ich hingegangen. Und das war natürlich Jake Elliott.
Natürlich.
Ich hab quasi ein Foto mit Jake Elliott nach dem Super Bowl-Triumph. Das musste ich natürlich machen als großer Kicker-Fan. Und habe ihm nochmal gesagt, wie viele Fans er in Deutschland hat. Und er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Zumindest hat er gelächelt. Wahrscheinlich hat er auch nicht mehr wirklich realisiert, was passiert ist nach 28 Whisky und Champagner. Aber das war ganz, ganz toll und ein wunderbarer Abend. Und es war auch ein unvergesslicher Abend, wenn man sich sicherlich auch nochmal so auf die Zunge zergehen lässt. Mal so drei Fakten habe ich euch nochmal mitgebracht, die vielleicht nochmal auch diese Postseason abrunden. Zum einen sind die Eagles der erste Super Bowl-Champion mit mehr Rushing Yards als Passing Yards in einer Saison, inklusive der Playoffs, seit den 1975er Steelers. Das ist krass, oder? Hm. 3.866 Rushing Yards versus 3.820 Passing Yards. Das ist verrückt, seit 1975 hat es das nicht mehr gegeben. Zweiter Fun Fact für euch. Die Eagles Offense hat in der Postseason einen Rekord aufgestellt mit 145 Punkten. Das heißt, die Defense hat das Championship gewonnen, aber die Offense hat unfassbar performt in der Offseason. Und jetzt mal die offensive und die defensive Seite des Balles. Eine weitere unfassbare Statistik. In der gesamten Postseason, also in jedem Postseason-Spiel, lagen die Eagles aufsummiert nur in 5 Minuten und 43 Sekunden hinten. Mhm. Was ist denn das für eine pure Dominanz? Also das war ein ganz, ganz besonderes Team, was wir als Eagles-Fans in dieser Saison genießen durften. Pure Dominanz, und das wird es vielleicht so nie wieder geben.
Und wir durften auf so vielen Ebenen dabei sein. Da ist man schon sehr, sehr dankbar. Wirklich eine coole Saison, muss man wirklich sagen. Lass uns einmal kurz noch nach vorne gucken zum Abschluss. Und ich habe es in der Begrüßung ja schon kurz angesprochen. Ist die Dynasty der Chiefs deiner Meinung nach mit dieser Niederlage beendet? Und beginnt damit vielleicht die der Philadelphia Eagles? Oder anders, was meinst du, wie lange ist das Super Bowl-Window für die Eagles jetzt noch offen? Da steckt ja schon ein bisschen was drin, ne?
Ja, fangen wir vielleicht mit dem ersten Teil deiner Frage an. Ist die Dynasty der Chiefs vorbei? Also die Dynasty dieses Kaders, wo es viele Umbrüche geben wird. Ich gehe davon aus, dass Travis Kelce retiren wird, aber gucken wir mal, ob das passiert. Da wird die Chiefs haben ein sehr, sehr großes Salary-Cap-Problem in der nächsten Saison. Ich gehe davon aus, dass die jetzt auch einen kleinen Rebuild werden starten müssen. Da wird nicht mehr viel so zusammenbleiben in der Form, wie das die letzten 2-3 Jahre war. Das heißt,
O-Line und Receiver.
Ganz genau. Da wird sich einiges verändern. Das heißt, die Dynasty ist schon jetzt erstmal in dem Sinne gestoppt. Aber ich meine, dieses Wort Dynasty, ne, das wird ja meines Erachtens immer viel zu schnell genommen. Ich meine, die Dynasty von Brady und den Patriots war ja über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren.
Ich habe das bei den Chiefs auch nie so wahrgenommen. Für mich war das noch weit weg davon, eine Dynasty zu sein. Ich meine, die Definition hat ja keine klare Grenze. Aber man nimmt sich natürlich die Patriots mit Brady her, und da sind die Chiefs mal ganz weit weg, immer noch, meiner Meinung nach.
Ja, genau, aber ich meine auch die Statistik, die persönliche Statistik von Mahomes jetzt in dem Alter, nehme, ist es ja noch nicht, das kann doch in eine Brady-eske Richtung gehen. Von daher, also ich glaube, die Chiefs werden nächstes Jahr nicht mit um den Super Bowl spielen, da bin ich mir relativ sicher, wie im Übrigen auch die Buchmacher, die aktuell zumindest die Quoten tatsächlich haben auf, und da komme ich auf den zweiten Teil deiner Frage, auf ein Super Bowl-Finale, hat die aktuell die niedrigste Quote auf tatsächlich Eagles gegen Bills. Ist aktuell bei den Buchmachern vorne, das Vegas, ich meine, die verdienen damit Geld und haben natürlich die Statistiker und Mathematiker im Hintergrund, die sich das genauer anschauen. da könnte etwas beginnen. Und warum glauben die alle, dass das jetzt die Zeit der Eagles werden könnte, die da anbricht? Weil wir natürlich jetzt auch gerade in der Offensive, wenn wir mal auf der Seite anfangen, noch sehr langlaufende Verträge haben. Lane Johnson hat angekündigt, er wird seine Karriere noch nicht beenden. Da haben wir ja auch befürchtet, dass er es vielleicht tun wird. Sein Vertrag läuft noch bis 26, den will er offensichtlich erfüllen. Saquon Barkley hat noch einen Vertrag bis 2027, der auch schon wieder heiß ist auf die neue Saison. Jalen Hurts hat noch einen Vertrag bis 2028 und ist nicht mal ein Top 5 bezahlt Quarterback, weil einfach Howie Roseman, again, Masterclass, wie auch natürlich dieses unfassbare Pro Bowl Roster zusammenzustellen, das unfassbar smart gemacht hat, lange gebunden. Devonta Smith ebenso frühzeitig verlängert bis 2028 noch. Landon Dickerson verlängert bis 2028. Jordan Mailata verlängert bis 2028. AJ Brown bis 2029. Ich habe nur gelesen, Scary Hours for the NFL, und da kann man sich nur hinten anschließen. Sie haben die jüngste D-Line in der Liga. Also was da Howie Roseman zusammen gezimmert hat, das ist einfach unfassbar. Er ist einfach der absolute Draft-Gott, und wie er Zach Bourne identifiziert hat in der Free Agency, kann man nur alle Hüte ziehen. Von daher zum zweiten Teil einer Frage, ja, vielleicht beginnt jetzt auch da, das Wort Dynastie verwende ich nicht, aber beginnt jetzt vielleicht die Zeit der Eagles. Das Fenster ist definitiv offen, ist auch mehr als ein Jahr noch offen, wie wir gerade gehört haben, auch in den Vertragslaufzeiten. Aber, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, es wird kein Selbstläufer, weil es laufen natürlich von ein paar Key-Spielern die Verträge aus. Ich zähle sie euch gerne mal auf, also von den Schlüsselspielern. Zach Bourne wird vertragslos, Josh Sweat wird vertragslos, Milton Williams wird vertragslos. Das sind schon mal drei Spieler, die einen Riesen-Impact hatten. Brandon Graham wird seine 15 Jahre alte Hall-of-Fame-Karriere beenden. Mekhi Becton, der eine unfassbare Saison gespielt hat, seine Karriere revitalisiert hat. Auch das war ja so eine Entdeckung von Howie Roseman, der ihn vom Tackle zum Guard gemacht hat. Und dann haben wir noch so Spieler wie Fred Johnson, Avonta Maddox, Rick Lovato, Kenneth Gainwell, Oren Burks, CJ Usoma, Trek Driscoll, Nick Gates, Clark. Diese Verträge laufen aus, und das wird jetzt sehr, sehr interessant. Wer wird also verlängert? Weil alle können nicht verlängert werden. Und das ist ja auch immer, so ist ja die NFL ja auch gebaut. Natürlich haben diese Spieler jetzt einen viel höheren Marktwert nach dem Einzug in den Super Bowl. Viele haben sich in den Vordergrund gespielt. Also ich meine, so ein Zach Bourne wird jetzt unfassbar viel Geld kriegen, zu Recht. Ein Josh Sweat wird zu Recht richtig eincashen. Ein Milton Williams wird zu Recht richtig eincashen. Ein Mekhi Becton wird zu Recht richtig eincashen. So, und das können die Eagles in ihrem Cap sich nicht leisten. Von daher, das wird schwierig. Von den genannten glaube ich, dass Zach Bourne zurückgeholt wird. Er würde ja auch sehr gerne, die Frage wird sein, können die Eagles natürlich die Wünsche seines Beraters erfüllen. Das denke ich, dass sie Zach Bourne nochmal verlängern können. Sie werden auf keinen Fall, Tim's Take, auf keinen Fall Josh Sweat und Milton Williams bezahlen können. Das halte ich für unmöglich. Josh Sweat, glaube ich, wird zu teuer werden, Milton Williams vielleicht. Aber das wird der Grund sein, warum, sollte das so eintreten, also sie behalten Zach Bourne, dann haben sie mit einer Kobe Dean auf jeden Fall schon mal auf der Linebacker-Position das, was sie brauchen, dann werden die Eagles in der ersten Runde im Draft, werden sie meines Erachtens auf die D-Line gehen.
Und du hast in Zukunft, in relativ naher Zukunft, ein Fragezeichen hinter der Position des Offensive Coordinators. Wir wissen alle, Kellen Moore hat sein Amt bereits angetreten, ist begrüßt worden in New Orleans, gleich da geblieben gefühlt. Neuer Head Coach der New Orleans Saints. Auch das immer wieder kein einfaches Thema für jedes Team, für jede Franchise, wenn du Jahr für Jahr mit neuen Koordinatoren um die Ecke kommen musst. Aber Tim, es wird ja schon gemunkelt, und es wird, Stand heute, möglicherweise nichts ganz Neues. Und das ist mal eine gute Nachricht.
Ja, warten wir mal ab. Und je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ist es vielleicht auch schon entschieden, wer der neue OC wird. Wie gesagt, wir nehmen jetzt hier am Freitagabend auf. Es gibt einige Kandidaten da draußen. Und aktuell, so zwitschern es die Vögel in Philadelphia an der Broad Street von den Laternen, die noch stehen geblieben sind, nach dem Sieg von den Pfahlen runter. Und zwar hält sich das Gerücht. Natürlich müssen auch die Eagles jetzt erstmal den Interviewprozess durchlaufen. Es gibt ja auch die sogenannte Rooney Rule, dass du ja auch einen gewissen Anteil an Minderheiten interviewen musst, wird dieser Prozess ganz seriös und natürlich korrekt durchgezogen. Aber der Favorit, der gemunkelt wird, ist Kevin Patullo. Und Kevin Patullo kennt ihr vielleicht da draußen nicht. Das ist der aktuelle Associate Head Coach der Eagles und Pass Game Coordinator, der tatsächlich eine sehr, sehr lange Historie hat mit Nick Sirianni, und zwar seit 2018, schon damals seinerzeit mit Nick Sirianni bei den Indianapolis Colts zusammengearbeitet hat. War mal Quarterback und Wide Receiver in Florida. Ist also Nick Sirianis rechte Hand. Und der wird aktuell tatsächlich gehandelt als potenzieller Nachfolger. Kann man auf jeden Fall sagen, er war sehr, sehr stark involviert in den Super Bowl-Triumph der Eagles. Das gibt ihm natürlich erstmal viel Vorschusslorbeeren und auch viel Credit. Sollte es so kommen, dass wir ihm alle natürlich jetzt erstmal als Fans vertrauen und auch blind erstmal sagen, es ist eine gute Entscheidung. Aber, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, viele draußen sagen, die Eagles und auch natürlich Nick Sirianni war immer dann erfolgreich, wenn von außen jemand neue Impulse reingebracht hat. Das war ja auch bei Moore genauso, der ja auch vorher schon bei den Cowboys beispielsweise sehr erfolgreich war und natürlich jetzt auch nochmal da das Play-Calling übernommen hat. Von daher gibt es einige, die sagen, na, holt doch lieber von außen wieder ein. Da gibt es dann die Variante natürlich vielleicht von Leuten zu sagen, ja, nimm doch einen ganz erfahrenen Mann mit Frank Reich, der ja auch schon Head Coach war, ja auch eine gewisse Historie bei den Eagles hatte, ist ja auch Sirianis Mentor gewesen seinerzeit. Und vor allen Dingen, und das muss man ja auch wieder sagen, ist jetzt das vierte Mal in 4 Jahren, dass Hurts mit einem neuen Offensive Coordinator an den Start geht. Und wenn du natürlich jetzt wieder ein junges Talent dahin beförderst und die Eagles, wovon wir ausgehen, wieder eine gute nächste Saison spielen, ja, dann ist Kevin Petullo nächstes Jahr wieder weg. Und vielleicht, wenn du eine gewisse Langlebigkeit reinkriegen willst, dann gehst du vielleicht auf so einen Mann wie, keine Ahnung, vielleicht auch Matt Nagy, ne, der jetzt bei den, bei den Chiefs am Start war, oder halt eben auch den eben genannten Frank Reich. Dann wird's vielleicht so einer, aber ja, schauen wir mal. Ich habe da keine feste Meinung dazu. Dazu kenne ich jetzt auch beispielsweise den Kevin Petullo zu wenig. Aber ich würde zumindest mal sagen, das aktuelle Regime, wie man ja in den USA so schön sagt, rund um Howie Roseman, rund um Nick Sirianni, hat Vertrauen verdient. Und sollte es Kevin Petullo werden, denke ich, werden sich die Herren schon die richtigen Gedanken gemacht haben.
Das auf jeden Fall. Und in Kürze wird es da sicher schöne Neuigkeiten geben. Ich schließe das mal ab an dieser Stelle mit deinem Segen. Was für eine Saison der Philadelphia Eagles. Was für eine Saison für uns als Fans und Tim, für uns beide auch mit unserem kleinen Podcast hier. Wir sagen danke, dass ihr dabei wart, dass ihr dabei seid. Wir machen keine Pause, Tim, oder? Hast du andere Ideen erstmal? Sondern melden uns bald wieder mit der nächsten Episode von Brotherly Talk. Wir müssen die Parade besprechen. Wir müssen vielleicht nochmal über den Auftritt von Saquon und Jalen Hurts und der O-Line bei Jimmy Fallon sprechen und weiß ich nicht was. Also, ihr hört schon, es gibt viel zu erzählen und wir haben jetzt eigentlich erstmal keine besonderen Ambitionen, Pause zu machen. Wir schwimmen so und surfen weiter mit auf dieser euphorischen Welle, auf der Erfolgswelle der Philadelphia Eagles und das machen wir gerne, oder?
Genau so machen wir das. Es gibt noch viel zu erzählen. Der Draft naht logischerweise, der Combine ebenso. Es wird viele Geschichten geben. Uns würde in unserer Freizeit langweilig werden, euch vielleicht auch hoffentlich, wenn wir euch nicht auf den Ohren liegen. Und nein, da freue ich mich schon drauf, auch weiter mit dir, Flo, zu quatschen, mit euch. Auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns so fleißig folgt. Es ist einfach unfassbar krass, wie viele Leute unsere Streams anhören. Wir sehen ja die Statistiken auf unserer Podcast-Plattform. Von daher herzlichen Dank dafür. Wir wissen, viele von euch sind ja nicht auf Social Media. Die es sind und uns noch nicht folgen, könnt das gerne tun, weil da werden wir, wie erwähnt, sicherlich einige Fotos und Videos aus New Orleans, wie es ja ausgesprochen wird, sicherlich posten. Da freuen wir uns drauf. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns, wie gesagt, immer und es war ganz, ganz toll und Flo auch nochmal in deine Richtung. Vielen Dank für die tollen gemeinsamen Stunden. Es war eine tolle Saison mit dir gemeinsam im Podcast und auch im Stadion den Super Bowl Triumph mitzuerleben, das war schon was ganz Tolles.
Unvergesslich. Erzählt gerne weiter, dass es uns gibt, vor allem all euren Freundinnen und Freunden, die während dieses Super Bowls begriffen haben, dass die Philadelphia Eagles vielleicht ja doch ein ziemlich cooles NFL-Team sind. Bis bald. Macht's gut und Go Birds!
Go Birds!